der Weltraum. Unendliche Weiten. Herzlich willkommen zur Folge 671 des Sneakpods. Wir sind nicht in der Enterprise unterwegs, sondern in diesem buckligen Müllsammler und versuchen einigermaßen den ganzen Schrott hier weg zu besprechen. Mit mir hier, unser Captain, das ist Christoph Perner.
Dankeschön. Das war eine Frau, gell?
Captain. Das interessiert mich schon seit 3 Jahren, glaube ich, nur wie ich das.
Unser Schiff heißt, glaube ich, Victory, oder? Kann das sein?
Ja. Jetzt fällt es mir wieder ein. Und der allumfassende Präsident, der uns das heute belohnt hat, ist Robert Krüger.
Ich könnte jetzt irgendwie seine bösen Lines vom Ende des Films zitieren, aber das mache ich jetzt nicht. Hallo.
Die Titan
Stefan Giesbert ist dann wohl dieser Roboter, der beim Poker betrügt.
Ich betrüge nie! Meinst du, ich soll die Hautfarbe nehmen oder ein bisschen heller?
Ich weiß nicht. Auch immer. Wir müssen über deine Haare noch.
Egal, ist ein gutes Stichwort. Wir haben den Film Space Sweepers geschaut. Robert, worum ging's?
Robert, der du uns das eingebrockt hast.
Worum ging's? Uns allen das eingebrockt habe.
Es war wieder so ein Sneak-Gefühl, oder?
Es war
ja, wirklich, das ja schon sagen.
Spaß gemacht. Okay, jetzt lassen wir erstmal Inhaltsangabe und danach könnt ihr loshaten. Also, Space Sweepers ist ein koreanischer Film. Ich habe letzte Woche schon versucht, den koreanischen Titel auszusprechen. Seongryo oder so ähnlich. Wer weiß das schon, ob das so stimmt, aber egal.
Wir haben alle Universal-Translatoren in unserem Ohr.
Müssen wir gleich noch zukommen. Ist völlig egal. Der Film spielt im Jahr 2092 und die Erde ist durch, ja, wahrscheinlich irgendwas mit Radioaktivität, keine Ahnung, es steht am Anfang da, ich habe es schon verdrängt, durch irgendwas unbewohnbar geworden, die Pflanzen wachsen da nicht mehr und deshalb ist das jetzt im Wesentlichen eine Wüste. Die Leute gehen nur noch mit so Atemschutzmasken raus und hangeln sich von Haus zu Haus. Ansonsten kann man da nicht mehr viel machen und eine typische weltumspannende Cooperation oder in dem Fall dann sogar weltraumumspannende Cooperation versucht, so einen neuen Garten Eden zu bauen oder macht das auch. So eine Dyson-Sphäre, die in irgendwo im Orbit schwebt und dort ist quasi das Paradies, da ist wirklich Garten Eden, da ist alles grün und alles schön und die Leute haben viel Platz und leben in Luxus und Dings, aber natürlich ist das nicht für alle und drumrum, um die Erde ist ein Haufen Weltraumschrott und so verschiedene Raumbasen und Menschen fahren immer rauf und runter mit irgendwelchen komischen Weltraumfahrstühlen. Da ist also eine Menge los im Orbit. Und wir lernen dann nach eben so einer Intro-Sequenz, lernen wir eine Gruppe von Leuten kennen, die irgendwie auf diesem Raumschiff auf der Victory sind. Das ist ein Weltraumschrottsammler. Damit halten die sich so oder versuchen sie sich geldmäßig über Wasser zu halten, was nicht so recht gelingt. Sie sind eigentlich ziemlich hoch verschuldet. Und nach anfänglichen Vorstellungsproblemen, was die da alles so, wie deren Daily Business so läuft, kommen sie dann irgendwann an ein kleines Mädchen, durch Zufall in einem ihrer Schrottraumschiffe, haben sie ein kleines Mädchen namens Dorothy und das erfahren sie aus den Nachrichten, die ist offensichtlich gesucht, die wird schon seit längerem vermisst und es wird eben aber gesagt, das sei ein Android, das sei kein wirkliches kleines Mädchen und sie sei hochgradig gefährlich, denn sie sei eine Wasserstoffbombe und deshalb dürfe man sich ihr weder nähern und müsse sie im Grunde sofort abgeben. Und jetzt versuchen sie natürlich, da sie viele Schulden haben, überlegen sie sich, wenn wir die jetzt abgeben, dann sagen die zwar herzlichen Dank, aber wir kriegen da keinen Preis für und wir könnten die ja vielleicht irgendwie an irgendwelche Terroristen verkaufen oder so. Die würden ja dann wenigstens was dafür bezahlen und dann geht die übliche Hetzjagd los. Alle Seiten wollen die haben und die wollen die irgendwie verteidigen und keine Ahnung und so weiter und so weiter. Space-Müllsammler beim Geldmachen.
Das klingt jetzt in deiner Zusammenfassung so, als wäre das zwar schon ein bisschen trashig, Weil es ja so offen, also das mit der Wasserstoffbombe, das ist ja alles, das ist alles sehr trashig, aber als wäre das schon eine unterhaltsame Space-Gangster-Geschichte. Ist es das denn?
Die will es, glaube ich, auch sein, ne?
Ja.
Also es sind so ganz viele. Nein,
ist es aber leider nicht.
Da sind so ganz viele Star Wars-Anleihen drin. Also ich habe sehr oft das Gefühl gehabt, nicht nur, dass der Wohnraum, in dem die sich da befinden, in ihrem Schiff, dass der original aussieht wie eine Resistance Base. Und auch sonst hat das Schiff an manchen Stellen so im Innenraum so Anleihen an den Millennium Falcon. Und hat diese Szene am Schluss, wo sie da in diesen Kern von dieser Basis da reinfliegen, ja, das hat halt so.
Hätten sie auch 1977 reinschneiden können.
Ja, genau. Und also es hat ganz viele Anleihen so bei Star Wars und möchte irgendwie, so hat man das Gefühl, so vom Feeling her, so ja, wir wären ja so gern das neue koreanische Star Wars.
Ja, genau. So mit so koreanischer Coolness, so Idol-Coolness. Furchtbar. Mhm. Also die Figuren, es ist so grässlich, diese völlig überzeichnete Captain und dieser, was ist der denn eigentlich? Erster Offizier? Dieser Typ?
Der Pilot? So eine,
der ist der Pilot.
Oder der Pilot, den Maschinenraum.
Okay. Nee, ich meine der diese
der Jammerlappen.
Diese Vater-Tochter-Geschichte hinter sich hat.
Ja, mhm. Sag doch, der Jammerlappen. Der ist sowieso, also die Figuren sind so alle ultra dünn geschrieben, ja. Wir kriegen dann irgendwann im späteren Verlauf des Films immer mal so für jede Figur so, oh, jetzt hier übrigens Charakter Background. Und dann ist so 5 Minuten irgendwelchen, ja, so was die früher gemacht haben.
Einfach willkürlich so reingedroppt. So, okay, jetzt der. Ja.
Genau, harte also Drehendrüse.
Die Erzählstruktur ist kaputt, die Dialogregie ist komplett im Arsch. Von Schnitt hat da noch nie jemand irgendwas gehört. Also die Weltraumschlachten.
So öde.
Oh. Die Weltraumschlachten sind teilweise ziemlich. Also manche Animationen sehen echt gut aus und sind die Raumschiffe auch extrem detailliert. Manches sieht total scheiße aus. Mhm. Also es oszilliert immer so hin und her. Die Kamera weiß nicht, wo sie hingucken muss und wann sie was machen muss. Manche Schlachten sind enorm schnell gepaced und dann passieren wieder unfassbar langatmige, langweilige Schwachsinnsdinge.
Ja,
genau. Und die Kamera weiß nicht, wo sie hingucken muss und du verlierst völlig die Orientierung. Und dann sind wieder Sachen bei, wo du denkst, der Part war echt gut, die 15 Sekunden für einen Trailer, dann hast du alle überzeugt.
Ja, ist halt so ein Trailerfilm, ja.
Ja, und dann diese Dialoge, jetzt mal zu dem Übersetzer, erzähl mal, Christoph, was war denn da kaputt?
Es sprechen ja alle unterschiedliche Sprachen irgendwie. Man ist da ja auch auf so einer Raumstation oder so, ich weiß nicht mehr, keine Ahnung. Und da redet ja jeder anders. Der Polizist redet Dänisch, das hat mir gut gefallen. Und die kommen dann halt rein. Also der Polizist kommt rein und redet halt einfach Dänisch vor sich hin und die verstehen, also alle verstehen sich aber irgendwie, aber man hört und dann untertitelt die in Originalsprache reden.
Genau, außer die und Koreanisch geredet haben, die
sprechen
waren auf
Spanisch.
Ja, oder Spanisch.
Die haben doch, wenn sie irgendwie im Endeffekt die Übergabe ausmachen wollten.
Stimmt, da reden sie mit irgendjemand Spanisch, ja.
Ja, ja. Der übrigens dann am Ende auch von einem koreanischen Schauspieler gespielt wird. Es ist ja nicht so, dass es nur koreanische Schauspieler waren, ne? Das war ja unheimlich divers. Also da war ja alles drin.
Ja, ja.
Unsere Hauptfiguren waren alles.
Sprechen.
Genau. Das fand ich an sich ganz nett gemacht, irgendwie. Auch die Tatsache, dass sie so einen diversen Cast genommen haben, auch wenn es jetzt so ein Nischenfilm irgendwie aus Korea ist, ist ja wirklich. Bis zu dem Dänen halt, wirklich, aus Koreas Sicht ist das ja die entlegenste Winkel der Welt von ganz hinten links, stimmt. Ja. Und das war wirklich gut verteilt, aber.
Aber wie der Däne auch aussah, das war lächerlich. Der sah halt aus wie diese auf dem. Na, wie heißen die bei Star Wars? Nicht Sternzerstörer? Todesstern. So die Offiziere auf dem Todesstern, aber halt in den 70ern.
Also. Ja, so imperiale Truppenoffiziere, so sah der aus, das stimmt. Ach, der hatte so einen coolen Elektroschock-Stock in der Hand. Das war ganz cool. Die gibt es ja auch bei Star Wars, diese Stöcke. Aber was halt super anstrengend ist, dass der Film, dadurch musst du den Untertitel anhaben. Und ich weiß nicht, wie das bei euch war. Bei mir war die ganze Zeit der Untertitel an, auch für das, was unsere Hauptfiguren sprechen.
Nee, das war bei mir nicht.
Nee, doch nicht.
Hast du das Koreanisch geschaut, oder was?
Nee, ich hab auf Deutsch gestellt. Und dann ist es ja so, dass die Hauptfiguren in der Zeit, wo sie. Warte mal, wie war denn das? Also ich habe dann irgendwann mal.
Deutsch reden, nicht untertitelt.
Ja, da hatte ich auch keine Untertitel. Hast du vielleicht dein Gerät falsch eingestellt?
Die vielleicht dauerhaft angehabt, ja. Aber was mich dann auch genervt hat, ist, dass wenn du das machst, dass der Untertitel komplett andere Sätze sagt als der Text.
Also das haben wir nicht gemerkt.
Das ist so schrecklich gewesen. Die haben halt komplett andere Sachen geredet. Teilweise nicht nur Satzstellungen oder mal ein Wort oder so, sondern teilweise wirklich andere Dinge. Also die zwar so im Großen und Ganzen das Gleiche heißen, aber halt so den Witz komplett mit anderen Worten machen oder sowas, ja. Kommt dann am Ende darauf raus, okay, er hat einen schnippig abfälligen Kommentar gemacht und das, der grobe Sinn bleibt erhalten, aber es waren halt komplett andere Wörter. Und
vielleicht musste man es kürzen oder so. Also, mein Gott.
Sehr anstrengend beim Mitlesen.
Beim Zulesen.
Ja, aber auch, also der Sinn des Films war ja auch, also Hanebüchen. Also ist die Frage, wie relevant das war, was da drunter getitelt war.
Das meine ich jetzt nicht. Ich meine, dass es halt ständig einen Disconnect gibt, wenn du unten mitliest und hörst und das Englische ja vielleicht noch verstehst und ein bisschen vom Spanischen auch noch. Und du hörst dann zu und liest mit und dann stimmt das alles nicht. Und dann, boah, da wirst du bekloppt bei. Ja.
Und dann diese Möchtegern-Parabel so auf, ich weiß nicht, Elon Musk oder wer das sein sollte. Ja, wahrscheinlich am ehesten Elon Musk, oder? Ja. Sozialkritisch, das war halt so lächerlich mit der Brechstange und es war halt einfach nur, es war am Ende auch nur ein Monster, wenn man so will. Gell? Das ist ja, der hat ja nichts Menschliches.
Ja, aber zwischendurch schon immer wieder wurde er zum Monster. Ja. Also da kam der Hulk kurz durch oder Hulk kurz durch und dann.
Es wurde auch nicht erklärt, oder? Was das da mit ihm immer gemacht
überhaupt
hat.
Nicht.
Und warum
war völlig irgendwie wurscht.
Platzen dann seine Adern auf und machen irgendwelche Sachen mit ihm.
Der war halt das
so
ultimativ
lang.
Böse. Ja, genau. Ja. Ewig lang
so
und erzählt
lang
gar nicht.
Und solche Sachen erzählen sie alle nicht so. Nee, da haben wir jetzt keine Zeit für. Das müsst ihr euch selber ausdenken. So, ja, wir zeigen euch lieber noch ein bisschen Weltraumschlacht, wo einfach nur Sachen aufeinander krachen und ihr nicht wisst. Und es war wieder eine Szene, wo jemand sich außen am Raumschiff festhalten muss und vom Wind fast weggepustet wird.
Ja, ganz oft, Weltraum. Ganz, ganz viel. Ey. Das ist wirklich toll.
Oder wieder ganz nervige Unterhaltung, wo der Roboter irgendwas sagt, der total nervig ist. Furchtbar. Den fand ich so schlimm.
Ja, genau. Zur Crew gehört ein Roboter dazu, der auch ein Arschloch ist. Und
ja. Der halt der menschlichste von allen ist. Das ist halt völlig, also ja, Data war auch irgendwie menschlich, aber der hier ist halt einfach ein überdrehtes koreanisches Kind. Klischeekind.
Diese Backstories von den Leuten, unserer Hauptfiguren, ja, also unsere Hauptfigurtyp, ich weiß nicht, kann vielleicht bei Koreanern das Alter schlecht einschätzen, aber ich würde mal sagen, der ist irgendwo Mitte, Ende 20 oder sowas. Ich glaube, es wird irgendwann auch mal gesagt, er war der jüngste Soldat bei der Space Force, da war er 17 oder so, da hat er schon ein Kommando gehabt. Und der nächste, der war Space Force Kommandosoldat und hat da irgendwie, was weiß ich, wie viele hundert Leute abgeschlachtet und irgendwann kämpft er auch mal und kämpft ziemlich effizient und haut irgendwie zwei Leute relativ mühelos um und all sowas. Aber dann in allen anderen Szenen ist er eine Heulboje, ein Jammerlappen, total schreckhaft, ängstlich. Und dann, wenn irgendwie vier Leute auf ihn losgehen, dann bam, 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 alle tot. So, nach der Ordnung nicht ganz, aber liegen halt alle am Boden. Yeah. Und also der oszilliert ständig so hin und her zwischen wieder ultranah am Wasser gebaut und super krasser Typ. Und das ist so nicht erklärt aus der Figur und du kannst auch nie irgendwie wissen, was jetzt als nächstes sein wird, weil der ist nicht zu greifen, der ist wie so ein Fisch.
Welches Problem hat er jetzt als nächstes, genau.
Genau, und er ist auch viel zu jung für all das, was er da macht und was er schon erlebt haben soll und irgendwie, wo er im Krieg gewesen ist und ich weiß nicht was alles. Und sieht halt die ganze Zeit aus wie Milchbubi. Und dann dieser andere Typ, Tiger, mit diesen ganzen Tattoos und so, irgendwie krasser Ex-Drogenbaron. Und dann der super Ex-Drogenbaron, wenn er am Schluss gegen diese eine Frau da fightet, die ist eine Nummer zu groß für euch, überlasst sie mir, geht rein und wird sowas von zusammengetrimmt.
Ja, und dann schafft er es doch mit ihr zusammen aus der Luftschleuse gesaugt zu werden, wo sie dann draußen hängen. Also sie hält sich irgendwie noch fest und er hängt irgendwie unten an ihr dran und wird jetzt klar, okay, er regelt dieses, dass sie sich noch mit einer Hand festhält, jetzt gleich mit der Axt. Und nächste Szene, er kommt wieder drin, also er hat es halt überstanden, er ist irgendwie wieder reingekommen und bringt die Hand mit. Also er hat tatsächlich diese eine Hand, an der er und sie hingen, hat er abgeschlagen.
Ja.
Und hat es trotzdem irgendwie reingeschafft?
Genau, und sozusagen genau das Entscheidende, was wir dann wissen wollen würden, wo man dann sagt, so, ja, das wäre jetzt so der Move gewesen, der mich interessiert hätte. Ja. Unabhängig, dass ich jetzt, ich will natürlich, weil der irgendwie FSK wahrscheinlich harmloser bleiben wollte oder so, oder keine Ahnung, jedenfalls nicht zeigen wollte, wie die Hand abgehackt wird. Das hat er ja auch den Rest des Films relativ wenig Gore oder beziehungsweise eigentlich fast gar kein Blut auch nicht gemacht. Okay, das kann ich verstehen, dann lass ihn zuhauen und zeig's nicht, ja. Und aber zeig mir, wie er wieder reinkommt. Die
schmeidige Bewegung, genau, wie er wieder sich reinschwingt, das hätte ich jetzt gern gesehen.
Ich auch. Und das wird so, ja, das lassen wir dann weg, weil da müssten wir ja drüber nachdenken, wie das gehen soll. Und das ist schwierig, lass mal weg. Und was ich halt nicht verstehe, ist, die IMDb hat den bei 6,6 Punkten und da sind dann so Bewertungen, das sind halt so die Sachen, die ich überflogen hatte, bevor ich den Film ausgewählt habe. Erstes User-Review auf der IMDb, a solid ride, ja, pretty solid ride, great CGI. Und ich so, was ist denn bei euch falsch verkabelt? Also,
ja. Aber um nochmal auf diesen Jammerlappen zurückzukommen, meine Mutter schaut gerne so koreanische Liebesserien, so Kitsch-Serien. In Südamerika würde man Telenovela dazu sagen. Und ich habe davon auch mal einen Teil, also ich glaube so eine Folge oder eine halbe Folge mal am Flughafen in Korea gesehen und war auch etwas verstört, weil das ganz andere Bildästhetik ist, als wir die hier kennen. Und das erklärt mir das schon ein bisschen, weil das auch oft dieses ganz harte Typen, die plötzlich anfangen zu weinen und so, also das ist nicht ganz unüblich in Korea. Das scheint da irgendwie irgend so ein Trope zu sein.
Okay. Ja gut, also unsere Captain war ja auch, also die war ja der ultraharte Hund. Die war irgendwie auch sowas wie 22 oder so. Aber unsere Erklärung war, sie ist die super Attentäterin und der krasse Megakiller. Und
tatsächlich, sah aus wie 15 ungefähr.
Ja, und kommt dann immer rein und macht so harte Ansagen und alle kuschen dann sofort, weil sie macht ja die harten Ansagen. Und es ist im Grunde ist sie die ganze Zeit so wie der Pate oder so, ja. So, wenn sie was sagt, dann ist Ruhe im Raum. Aber sie hat halt null Autorität irgendwie hinter sich, um das zu rechtfertigen. Das ist ganz schwierig. Diese ganze Dynamik,
sie hat halt eine coole Sonnenbrille. Das scheint das zu sein, was die Autorität verschafft.
Habt ihr diese Szene beim Pokern verstanden? Sie guckt mit ihrer Sonnenbrille irgendwie durch die Karten und sieht, was der andere auf der Hand hat, weil ihre Sonnenbrille da irgendwie so fancy durchgucken kann. Und dann sagt sie irgendwie sowas wie, oh scheiße, eine 3 und eine 1 oder keine Ahnung, also irgendwas, was der da hat. Das sind
halt die anderen Karten irgendwie.
Ja. Ja, und dann sagt sie aber irgendwie sowas wie, oh scheiße, und geht dann aber mit und die anderen gehen auch mit und am Ende gewinnt der andere. Obwohl sie den seine Karten gesehen hat und sich entscheiden konnte, ob sie bleibt drin, obwohl sie oh scheiße sagt. Und dann verliert sie den Pott. Also das ergibt alles keinen Sinn.
Möglich, dass derjenige, der die Szene geschrieben hat, gar nicht pokern konnte.
Ja, oder der den Einstieg in die Szene geschrieben und geschnitten hat, nicht der gleiche war, der das Ende von der Szene geschrieben und geschnitten hat.
Kann sein. Und warum haben die alle Bluetooth-Headsets aus den 90ern in den Ohren?
Ja.
Also diese Bluetooth-Headsets, alle mit diesen leuchtenden blauen
90ern oder den
1998ern, wo wir alle diese Bluetooth-Headsets hatten mit diesem langen Stängel am Ohr, die man so heute wirklich nicht mehr hat, ja, und die auf jeden Fall eine blaue LED dran haben mussten, die immer aus dem Ohr strahlt. Und das haben die hier einfach immer und alle. Und es führt auch dazu, dass die sich dauernd unterhalten. Sie sind alle in so einer Art Dauerkonferenz, in so einer Dauer-Zoom-Konferenz ohne Video.
Dieser Übersetzer?
Das mag sein. Aber die sind ja auch alle miteinander verbunden. Die können ja immer alle miteinander reden. Die ganze Zeit, ob sie im selben Raum sind oder nicht. Und das machen sie halt auch dauernd, was dazu führt, dass du dauernd ein Gewirr von Sprachen hast, die du mal verstehst und mal nicht, die du mal unten mitlesen musst und mal nicht, die sich mit Leuten unterhalten, die nicht im Raum sind, dass visuell nicht geklut wird irgendwie, dass mit wem sie jetzt reden, sondern die quasseln einfach los und reden und reden und reden und vielleicht antwortet der andere mal oder vielleicht denkst du, führt er gerade ein Selbstgespräch oder redet er mit irgendwem? Es ist mir nicht gezeigt worden, es ist mir nicht erklärt worden, der labert jetzt einfach da gegen den Schrank. Und dann irgendwann kommt vielleicht eine Antwort und dann weißt du, aha, mit dem hat er geredet, alles klar. Da hast du aber schon nicht mehr zugehört und es ist so kaputt, alles so von der Erzählstruktur. Es ist
so langweilig,
es ist
so öde. Und viel zu lang. Man hätte das auch in einer Stunde erzählen können.
Dass wir uns mal wieder aufregen können. Auch so, weißt du, dieses Kind, ja, dann kommt das Kind an Bord und ist eigentlich erstmal total zaubersüß und sagt dann zu einer der ersten Sätze, ich habe Hunger, ich möchte etwas essen. Und unsere Captain antwortet original auf diesen Satz, du bist total unverschämt. Und dann denkst du so, das ist ein 5-jähriges Mädchen. Ihr habt es gerade von einem Schrottraumschiff gerettet und das Erste, was es sagt, ist, es hätte gern was zu essen. Und deine Antwort ist, du bist total unverschämt, sei jetzt mal leise oder irgend sowas. Really? Also
Das kann natürlich irgendwo in Lost in Translation sein. Gell? Das kann sein, dass es irgendeine koreanische Redewendung ist, die ganz beschissen übersetzt ist. Wie einfach ein cooler Spruch hoffen. Von Captain ist. Also, ja. Naja, die Dialogschreiber waren nicht so brillant, muss man schon sagen.
Nee, dafür die Übersetzer aber nicht so gut.
Auch wie gesagt, Schnitt hatten wir auch.
Katastrophe.
Manche Szenen enden einfach komplett abrupt. In manche werden wir irgendwo in der Hälfte reingeworfen. Manchmal machen wir so Themenwechsel, komplette Settingwechsel irgendwo anders hin, die ohne jegliche Establishing Shots oder sonst irgendwas, wir fliegen. Also der Film hat so unendlich viel Zeit, weil er so lang ist und er kriegt es nicht hin, irgendwie diese Übergänge vernünftig zu gestalten.
Ja, und er hat überhaupt keinen Bogen. Also es ist, da gibt es überhaupt nicht, das wabert so vor sich hin von Anfang bis zum Ende. Natürlich hat er eine krause Story und so, aber die könnte man ja auch irgendwie erzählen, dass das einen Spannungsbogen hat, aber es ist eigentlich nur so ein Dahindriften mit Knallbumm natürlich, aber super öde, super, super öde. Ich war wirklich hart gelangweilt. Ich war, zeitweise war ich versucht, da habe ich gesagt, so, oh, breche ich es jetzt ab? Es ist reine Zeit. Es geht noch 1 Stunde, 5 Minuten, Kotze. So langweilig. Ich hatte so keine Lust mehr. Wahnsinn.
Ja, aber schön, dass du durchgehalten hast.
Ja.
Dieses Ende,
ich habe diesen roten Dinger.
Ich habe gar nicht mal die Geschwindigkeit erhöht. Ich habe mich diesmal geärgert, dass ich am Apple TV geguckt habe, wo das nicht geht. Den Anfang hatte ich am Rechner gesehen, die ersten 20 Minuten. Da habe ich tatsächlich das mal ausprobiert und habe eine Zeit lang mit 1,25. Aber das ist so eine Weltraumschlacht mit 1,25, das hältst du auch nicht
eben,
auf.
Das ist gar nicht. Schon hart, ja. Ja gut, aber auch die, Blink, die waren doch einfach so scheiße. Da fliegen alle raus, dann kommen die anderen denen entgegen und dann ist irgendwie Chaos und dann...
Der Roboter wirft mit einer Harpune.
Ja, saugeil. Genau, der muss...
Harpune im Weltraum.
Weil das auch immer so praktisch ist, weißt du, du könntest eine Harpune aus einem präzise ausgerichteten Rohr nach vorne abfeuern und sehr genau berechnen, wo das Ding rauskommt und damit was treffen oder nicht. Hättest vielleicht sogar so ein geiles System.
Ganz genau.
Aber nein, der Roboter muss draußen auf dem Raumschiff stehen und das Ding werfen in einem ballistischen Bogen. Warum fliegt es einen ballistischen Bogen?
Ja, so geil. Was ein Quatsch. Obwohl, was ich ganz gut fand, muss ich sagen, war diese Idee, dass der Roboter seine Couch draußen auf dem Raumschiff stehen hat und eben da seine Ruhe hat und halt draußen sitzt, weil ist ja egal, der braucht ja keine Atmosphäre und deswegen braucht er auch keine Kajüte oder so, sondern kann einfach, er sitzt halt auf dieser Hülle außen drauf auf einer Couch. Das hat mir gefallen. Ja. Aber auch nur als Idee. Und dann,
Also visuell hatte der ein paar Ideen, auch wie dieser dieser UTS-Präsident, wenn er eine Ansprache an sein Volk halten will, dass er sich dann einfach so in dem Format von dieser Figur, die in Rio de Janeiro oben auf dem Berg steht oder noch 10-mal so groß, einfach wie so ein Jesus da so in so ein 150 Gott, genau, Meter hohe Figur so rein Hologramm lässt in seine Welt. Und dann steht er da einfach in der Mitte von der Welt als unfassbar riesige Projektion und redet zu seinen Schäfchen. Der Film hatte visuell eine Menge Ideen, die cool waren.
Ja.
Aber ist so verheizt halt.
Ja, furchtbar.
Tja.
Dann hängen wir mal Punkte dran, oder? An dieses nervige Machwerk.
2 für die visuellen Ideen. Und für die Welt an sich. Also schon am Anfang, wie das anfing mit der Earth, die so total nur noch in so einem braunen Sumpf ist und die laufen da alle mit diesen Masken rum. Und,
da dachte ich, dass es ganz gut wird. Wie er dann genau in diesen Aufzug steigt und hoch in den Orbit mit dem Aufzug fährt und so, dachte ich, hey, das wird ganz cool.
Ja, ja, genau. Das Worldbuilding war gut. Das ganze Setting mit dieser Company, mit diesem UTS-Company, die da irgendwie so, wo du entweder Citizen bist oder du bist im Grunde Sklave, Arsch, irgendwas zum Tode verdammt. Das Worldbuilding war super und dafür definitiv die 2 Punkte. Aber die Story, das hatten wir jetzt oft genug.
Katastrophe. Also ich, ja, sowohl dafür, ja, für manche, wie du gesagt hast, manche optische Ideen oder visuelle Ideen und das mit Sprachen, ja, im Ansatz auch ganz gut, nicht wahnsinnig gut umgesetzt, aber von der Idee ganz gut. Ich gebe 1,5 Punkte. Ich gebe nicht 2, weil er mich dafür zu sehr geärgert hat. Also ich fühlte immer so dieses, der verschwendet meine Lebenszeit. Und das habe ich ihm übel genommen. Deswegen 1,5 von mir.
Von mir gibt es 2 Punkte. Es ist mir alles zu egal. Also ich habe zwischendrin immer wieder gedacht so, wenn die anderen den jetzt total feiern, dann hast du irgendwas nicht verstanden, weil die wieder Pause gemacht hat. Also ich habe wirklich so das Gefühl gehabt, so irgendwas raff ich nicht, irgendwas verstehe ich nicht, irgendwas geht hier zu schnell, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist seltsam und dachte wirklich die ganze Zeit, ja, werde ich irgendwo an irgendeiner Stelle nicht aufgepasst haben oder irgendwas anderes stimmt hier nicht. Und aber wenn es euch genauso ging wie mir, das beruhigt mich eigentlich und dann kriegt er auch seine 2 Punkte. Vielleicht hätte ich mich auch auf 4 oder 5 hochquatschen lassen, wenn wir einen größeren Fokus auf viele Themen von dem Look, also die Stadt, wie die aussah, oder dieser Dings, wo die rumgelaufen sind, die Teile von der Erde, die man gesehen hat, die Teile von diesem Paradies in Anführungszeichen, die man gesehen hat, die Idee mit dem Jesus spricht zum Volk. Mich erinnert das mehr so an so Populus oder wie diese Spiele früher hießen, wo man der Gott war und dann zu seinen Leuten immer reden konnte. Ich meine, das sah dann auch so ein bisschen so aus. Also daran hat mich das erinnert. Also da waren viele Sachen dabei, die mir schon gefallen haben, aber es war halt dann doch irgendwie ganz schön scheißig. Und ich finde, 2 Punkte ist so.
Ja. Es ist schön, dass du so inverses FOMO hast, so Fear of Missing Out, so ich verstehe hier was nicht, was, wenn die anderen den mögen.
Ja, nee, also, aber
Stefan sitzt vorm Fernseher und hat Angst, dass er es falsch verstanden hat.
Nee, aber wenn ihr mir den jetzt hättet erklären können, wir haben das ja schon ein paar Mal gehabt, dass man irgendwie einen Film schaut und irgendwie es nicht so richtig rafft oder nicht so.
Ja, so aus dem Quark wie kommt. den die Claudia neulich präsentiert hat, wo ich auch so das Gefühl hatte, also irgendwie, also wenn der jetzt wirklich toll sein soll, dann habe ich irgendwas ganz Zentrales nicht kapiert. Aber ich glaube, der fand den, glaube ich, auch nicht so gut.
Nö, war ja auch nicht so, war auch wenig begeistert. Ja, genau. Ja. Manchmal ist es ja so, dass man einfach irgendwie einen falschen Draht kriegt, dass man kulturelle Referenzen nicht rafft oder sonst irgendwas. Aber hier.
Aber ich hatte dich bisher so eingeschätzt, dass du das einfach dann so vertrittst, dass es so ist, weil es dir so gegangen ist, aber dass du dann schon beim Gucken zu Hause sitzt und dir Angst davor hast, dass du ihn falsch verstanden hast.
Kann doch nicht sein. Warum hat der Bob das vorgeschlagen? Das gibt's
kann nicht
doch
sein.
Gar nicht.
So ein Scheiß hier. Was soll denn der Dreck?
Er ist schon sensationell schlecht bei uns bewertet. Also wir haben selten Filme, die wir so einhellig so schlecht bewerten. Tja, kommt vor.
Okay. Gut, Dann, ja, wie gesagt, ich hatte mehr erhofft. Ich hatte mich eigentlich, als ich den ausgewählt habe, dachte ich, oh, ich habe was Gutes gefunden, das könnte nett werden. Ich bin dann genauso
dachte ich auch, nach
enttäuscht
dem
worden wie, wie ihr. Also es war kein Plan, mal wieder Scheiße auf die Agenda zu setzen. Den hatte ich nicht. Was ist dann so ausgegangen?
Das versuchen wir ja alle selten. Also ja, manchmal passiert es, aber ja.
Es war ganz lustig, als wir die Aufnahmen von gestern auf heute verschoben haben, weil ich noch nicht fertig war mit dem Film. Christoph dann in der WhatsApp-Gruppe gefragt, willst du ihn denn zu Ende gucken? Weil ich war irgendwie so mittendrin aufgehört. Und
ich habe so ein allen Ernstes Unterton gehört. Willst du ihn denn wirklich? Lass uns doch einfach aufnehmen und komm, da komm.
Du hast genug gesehen.
Ja, ja.
Hast du erst genug gesehen?
Du hast genug gesehen.
Ja, aber ich hatte dann irgendwie, das war die Sneaker-Ehre, die mir dann gesagt hat, nee, also es ist nicht nur so, dass ich das jetzt zu Ende gucken will, weil es gehört sich so, sondern auch, ich habe das vorgeschlagen, also dann muss ich ihn ja wohl zu Ende gucken. Ich habe euch das eingebrockt, ja. Da muss ich jetzt durch. Ja, und dann
lasse ich dann irgendwann weinerlich wie der Protagonist sein.
Meine Frau kam dann irgendwann rein und hat so kurz zugeguckt und da war auch gerade irgendwie so eine Kitsch-Szene, weiß gar nicht welche. Und dann schaute sie mich mit so einem fragenden Gesicht an, weil sie dann ins Bett gehen wollte. Und dann habe ich halt kurz Pause gedrückt und habe gesagt, das ist der schlechteste Film, den ich seit Ewigkeiten gesehen habe. Dann habe ich so eine kurze Ladung Hass vor die Füße gekotzt. Und dann hat sie gesagt, ja, dann viel Spaß noch. Und dann
ist selbst schuld, du machst ja dieses komische Podcast-Dings.
Ja, genau.
Also meine Frau hat die ersten 20 Minuten mit mir geschaut und hat dann entschieden, nee, also die Scheiße schaut sie sich nicht mit an.
Ja. Ja, ja, ich habe dann auch noch zu ihr gesagt, ja, und ich habe es vorgeschlagen. Und dann meinte sie, ja, dein Problem.
Mach doch nicht sowas.
Ja, was wir jetzt stattdessen machen, ist trinken, Jungs.
Ja, sehr gute Idee. Ah. Was trinkst du denn?
Ja, oh Gott, jetzt habe ich mich selbst überrumpelt. Was habe ich hier? Warte mal, ich muss Licht anmachen, ich kann es kaum lesen. Wunderbräu. Bio-Handwerk wunderbar. Es ist ein Pilsner von irgendeiner Hipster-Firma. Habe ich gestern im Biomarkt mitgenommen. Und damit das dann, Pilz, genau. Und damit das dann in Herren gedeckt wird, habe ich hier noch den Mitchers stehen. Rye Whiskey, straight rye. Weil so ein Bier allein, das ist ja auch nicht, das führt ja zu nichts.
Lohnt sich nicht, oder wie?
Also ungefähr. Also war da jetzt noch Geräusch hier dazu? Was trinkt ihr?
Ich hab mir vor der Sendung schon einen Negroni zusammengebaut und muss jetzt nur noch mal schnell rüber zu meinem Kühlschrank sprinten und dort ein paar Eiswürfel rausholen, von denen ich hoffe, dass es die noch gibt. Sonst trinke ich gleich einen warmen Negroni. Ich werde berichten.
Ich habe ja kein koreanisches, keine koreanische Spirituose, war ja aber in Korea auf der Hin- und Rückreise auf meiner Hochzeitsreise und als wir zurückkamen, kamen wir gerade von Fidschi und ich habe einen Fidschi-Rum, einen sehr guten und auf den hatte ich jetzt eh Bock, weil heute bei uns durch die Cocktailgruppe irgendjemand Fidschi-Rums gepostet hatte und da hatte ich eh Bock drauf und deswegen trinke ich Rum von 2014 Fidschi.
Sehr gut. Und der Negroni-Eismann ist wieder da. Nein, ist er nicht. Na.
Oh, der
er muss die Kapitelmarke setzen.
Es gab noch
den Mitchers. Ah, sehr gut.
Ja. Sehr gut. Dann setz mal die Marke.
Habe ich schon.
Super.
Dann jetzt die wandernde Ente. Was? Nein, Erde. Entschuldigung.
Ist das
ach,
nicht,
ja.
Haben wir das nicht geguckt neulich mit diesen komischen Städten, die da umherfahren auf der Erde?
Nee. Viel schlechter.
Das war Mortal Engines, war das.
Das
aber
war schon
noch.
Also.
Ja, ja, wenn du meinst, das war schon megalomanisch, dann schau mal die wandernde Erde.
Da haben sie dann die Erde auf ein Raumschiff geschnallt und fliegen durch umher, oder?
Ja, so in der Art. Ich habe in Vorbereitung auf Space Sweepers, hatte ich auch mal kurz geguckt bei IMDb, wie viele Punkte er hat und unten die Rezension und da stand bei einer der, ich habe vielleicht drei Rezensionen gelesen und bei einer stand, wem die wandernde Erde gefallen hat, dem gefällt auch der hier. Und das war wohlgemerkt, bevor ich Space Sweepers gesehen habe, habe ich gedacht, na gut, dann schaue ich doch jetzt mal in Vorbereitung.
Gewöhne ich mich doch schon mal an das Niveau.
und dachte, das wäre auch ein koreanischer Film. Und ich hatte den eh schon mal irgendwo in irgendeiner Liste gesehen, dass der sehr umstritten ist, dass manche ihn total scheiße finden und manche ihn total toll. Und ich dachte, das ist koreanisch, ist aber ein chinesischer Film. Und das merkt man auch sehr deutlich. Ja, kurz zur Story. Es spielt ziemlich genau in der gleichen Zeit, also auch in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts. Und die Sonne ist gerade dabei, irgendwie sich aufzublähen, so Nova-mäßig. Und es wird zu heiß auf der Erde.
In 100 Jahren.
Ja, ja.
Ach so.
Es ist absehbar, es ist absehbar, dass wir in kürzester Zeit hier weggeschmolzen werden. Deswegen hat sich die. Ja?
Ja, 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 ja.
Bis hier noch ganz logisch, gell?
Nee, auch das, also so das Aufbläsen von so einem.
Aber jetzt, pass auf.
Nicht 100 Jahre, sondern 100.000.
Warte. Jetzt die wandernde Erde heißt das. Es passiert nicht wirklich das, was ich glaube, was passiert, oder?
Also die Erde, die Regierungen der Erde haben sich zusammengeschlossen zu einem Projekt, das Projekt Wandererde.
Und machen eine Kette dran und fliegen dann los.
Was ähnliches ist wie die Vereinten Nationen im Endeffekt. Und die haben große. Ich habe den Namen nicht aufgeschrieben, das hat auch so einen schwachsinnigen Namen. So Erdtriebwerke, das sind im Endeffekt so wie so große, ja, wie so Düsen oder so. Und die sind überall in der Erdoberfläche, riesengroß, so Durchmesser von mehreren hundert Metern. Und da kommen so blaue Strahlen raus, so Antriebsstrahlen. Und dann kann man die Erde praktisch aus ihrer Bahn lenken damit und praktisch wie ein Raumschiff die ganze Erde bewegen. Das wird möglich sein in 70 Jahren, ja, kein Problem. Oder in 50 Jahren.
Was passiert denn mit der Atmosphäre an der Stelle? Also wir blasen einfach.
Die bleibt dran, so weit noch okay. Die bleibt einfach dran. Gut, das ist dann ziemlich kalt.
Ich meine, geht nicht darum, dass sie dran bleibt. Ich meine, die unfassbare Mengen an Abgasen, die wir da so, also. Oder ja, auch. Gucken die raus oben aus der Atmosphäre, so die, sind die Rohre so lang?
Nee. Das ist so, nee, gar nicht. Das ist so. Wir
rennen hier innerhalb unserer Atmosphäre ab. Okay, gut.
Ja, ja. Ja, da es aber sowieso total kalt wird, wenn wir die Nähe der Sonne verlassen, weil wir flüchten ja. Und zwar mal zu den Ausmaßen der Flucht. Wir wollen zu einem Ort, der, ich glaube, 4 Lichtjahre entfernt ist. Aha. Und wir brauchen dafür 2.500 Jahre. Mhm. Warum nicht? Ne? Kann man mal machen. Ja. Also und zwar wird da irgendwie 500 Jahre lang wird beschleunigt und dann wird mit gleichbleibender Geschwindigkeit mit, ich glaube, einem 0,5% Lichtgeschwindigkeit oder so geflogen und dann wird wieder 700 Jahre abgebremst oder irgendwie sowas.
Immerhin. Das ist halt immer
auch, welche Maschine überhaupt so lang programmierbar ist und diesen Plan dann noch durch. Egal. Und
2038 ist ja schon vorbei, das haben sie ja dann, den Bug haben sie ja dann schon hinter sich.
So, und deswegen hat man so unterirdische Städte entworfen, alles ziemlich schnell, ja, wenn man sich überlegt, so wie schnell irgendwie, was weiß ich, Berliner Flughafen und so, ja, also gut, die Chinesen kriegen das schneller hin, das ist klar, so ein Erdtriebwerk, das ist ein globales Triebwerk, kein Problem. Deswegen diese Städte, da haben sich jetzt mit einem Losverfahren, sind da welche reingelost worden, die eben da jetzt überleben dürfen, aber irgendwie so und so viele Milliarden sind natürlich oben drauf gegangen und direkt schockgefrostet worden, also man kann auch an die Oberfläche gehen, da muss man halt dann.
Das ist sehr unterhaltsam, was wir erzählen. Yeah.
Es hat schon so was Emmerich-herrliches. Also man wird dann auch, man sieht dann so Bilder so von so einem Ozean, der schockgefrostet ist und aus einem springt gerade so ein Wal raus und der ist so im Sprung, beim Rausspringen ist er gefrostet worden. Total bescheuert.
Also das ist komplett absurd.
Genau, das ist völlig absurd. So, und jetzt springen wir 17 Jahre in die Zukunft, also noch weiter in die Zukunft, an dem Zeitpunkt, wo wir gerade am Jupiter vorbeifliegen. Und das Problem ist, dass wohl irgendwas nicht so richtig berechnet wurde und wir Jupiter zu nahe kommen und in seine Gravitation geraten. Und dann sieht man auch in so einer schönen in so einem schönen Bild oder Animation, wie der Jupiter unsere Atmosphäre wegsaugt. Wo ich mir auch denke, so, okay, das ist nicht sehr lange sehr gut für unsere Atmosphäre, das ist halt sehr schnell weg. Und wir sind halt gerade dabei, auf den Jupiter drauf zu fallen. Und jetzt geht es darum, dass das eben verhindert wird. Und das wird einmal damit, dass der Erde vorweg fliegt eine Raumstation, auf der befindet sich ein Familienvater und sein Sohn, den er zurückgelassen hat 17 Jahre zuvor. Er selbst ist im Kälteschlaf natürlich nicht älter geworden, sein Sohn ist aber 17 Jahre älter geworden. Sein Sohn hat er bei seinem Vater gelassen und die doktern jetzt auf der Oberfläche rum mit so einem großen, ja, wie so ein Dumper, fahren die da auf der Erdoberfläche rum und zwar ziemlich weit auch, also von irgendeiner chinesischen Stadt, wo sie versuchen, irgendein Triebwerk not zu starten, weil nämlich die ganzen Triebwerke ausgefallen sind und deswegen fallen sie auch auf den Jupiter und dann fahren sie nach Indonesien und durch Eiswüsten und also eine wildkrause Story, unheimliche Kraftmeierei, dann ganz viel so chinesische so Opferbereitschaft und Kollektivismus und so, also es ist sehr anstrengend zum Teil für Europäer. Ja, aber halt großes Knallbumm, gell? Also, aber es hat mehr Hand und Fuß als der Space Reapers Film. Also eigentlich, der ist schon.
Wie gehen diese Raketentriebwerke eigentlich damit um, dass die Erde ja rotiert? Also ich meine, wie?
Es gibt extra Rotationstriebwerke, die praktisch eine Rotation wieder erzeugen.
Aber wofür brauchen wir die Rotation?
Wollen wir nicht in eine Richtung fliegen irgendwie?
Ja, das schon. Aber die Rotation brauchen wir für irgendwas, damit wir nicht alle völlig gaga werden und so.
Hm. Ich weiß also, es nicht. Totaler Quatsch.
Du findest das unlogisch, ja? Aha.
Das ist das einzige Problem ist.
Not sure about
genau.
It. James Cameron und Luc Besson wurden übrigens angefragt, ob sie directen wollen, haben alle Nein gesagt.
sogar Luc Besson zu schwachsinnig ist, das will was heißen.
Und der Typ, der es dann gemacht hat, der Friend Guo, der jetzt hier der Director ist, ich lese gerade Trivia in der IMDb, hat dann 6 Monate zusammen mit seinem Writing-Partner Day and Night gearbeitet, ja, also um dieses Skript zu schreiben. Es basiert auf einem Buch, das tatsächlich einen Hugo gewonnen hat. Insofern, das ist möglicherweise ganz gut. Und das Script Draft, den sie dann hatten nach 6 Monaten, hat über 1 Million Wörter. Jeder Charakter, der in diesem Buch ist, in diesem Film ist, hat eine detaillierte Background-Story.
Aber kennt ihr nicht auch aus der Schulzeit noch die Leute, die so kein Mathe, kein Physik konnten und so wirklich so gar nicht? Also nicht mal, wenn du den, weiß ich nicht, irgendwie grundlegende, also 1 plus 1 geht noch, aber so ein bisschen mehr Mathe oder ein bisschen Physik, wo man so ein bisschen Vorstellungskraft hat, so ein bisschen drumherum. Das sind, glaube ich, die Menschen, die dann solche Drehbücher schreiben. Die sich einfach Physik vorstellen, so Physik, das war ja eh immer beliebig, weil man es halt nicht so gut verstanden hat.
Ja, und dann irgendwas gehört haben, so, oh, die Sonne bläht sich irgendwann auf, oh, da müssen wir aber schnell wegfliegen mit unserer Erde. Und so und nee, geht halt nicht und ist auch Quatsch und wir sind dann nicht mehr da und das ist auf so vielen Ebenen so dumm. Übrigens, diese Sprachgeschichte, die wir beim anderen hatten, das ist hier tatsächlich ähnlich, nur anders. Die haben hier keinen, also jedenfalls wird das nicht angesprochen, keinen so einen Universalübersetzer im Ohr. Sie sprechen aber trotzdem alle in ihren Sprachen und verstehen sich. Also auf der Raumstation zum Beispiel ist dieser eine Chinese und sein Kollege ist Russe und der Russe redet immer Russisch und der Chinese redet immer Chinesisch und trotzdem verstehen sie sich.
Ist das dann auch untertitelt? Oder wie?
Ja.
So gut Russisch kannst du, glaube ich, nicht.
Es ist alles untertitelt, weil es gibt den Film bei Netflix nur auf Mandarin oder auf Englisch und die englische Spur ist so beschissen, dass man sie sich auch sparen kann. Also es ist halt so,
eine Person liest alles vor oder so?
So ungefähr, ja. Es klingt immer die ganze Zeit, als würde einer irgendwie aus einem Lautsprecher so Durchsagen auf dem Bahnhof machen. Also, man kann sich's gerade sparen. Man versteht es eh nicht, man muss dann eh untertiteln. Und Ich habe es dann chinesisch geschaut, weil dann habe ich wenigstens so ein bisschen, bisschen Atmo mit dabei. Und aber ich fand es ganz lustig, dass eben alle möglichen anderen Sprachen, also nicht so viele wie bei einem Space Reapers, aber ja, schon auch andere Sprachen. Auch Deutsch kam mal vor. Und ja, ein bisschen Englisch und viel Chinesisch.
Sehr schön. Also die Besprechung hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber gucken werde ich es, glaube ich, nicht.
Ja. Also es hat schon mehr Hand und Fuß als Space Reapers. Es ist schon, es ist
eine hast du es vor oder nach Space Reapers geguckt? Also
ich
hast du dir
davor gesehen.
Zum Eingrooven sozusagen.
Ja, nee, okay. Genau. Ich dachte jetzt, du hast nach koreanischem Space-Unfug hast du dir gedacht, oh, da haben wir mal ein bisschen chinesischen Space-Unfug hinterher und jetzt gucke ich das.
Hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht, nee. Ja. Also ich hatte dann auch, als ich den gesehen habe, gedacht, dass irgendwie in dem Trailer, dass da Space Reapers irgendwie wie beschwingter und lustiger aus und irgendwie, also ich hatte dann nach dem Film, hatte ich immer noch so gedacht, so, ja, Space Reapers wird schon besser sein. Ja, so kann man sich irren. Weil es ist halt, es ist schon irgendwo unterhaltsam. Es ist zwar blödsinnig und übertrieben und kraftmeierisch, aber es ist doch irgendwie, es ist eine Story, wenn auch eine bescheuerte, aber es ist eine Story. Ja, also es ist schon irgendwie Unterhaltung. Hätte ich nie gedacht, dass ich dem noch was Gutes abgewinnen kann. Aber wenn man Space Reapers danach gesehen hat, dann sieht man einiges eben relativer.
Ja, okay. Naja.
Okay, ja, mir fehlen die Worte auch.
Heute Mittag hast du in unserer WhatsApp-Gruppe anfangen wollten zu scherzen, aber keiner ist drauf eingegangen. Du hast Knock Knock geschrieben und keiner hat reagiert.
Niemand hat Who's There geschrieben.
Ja.
Ja, ich habe.
Was ist das?
Ich habe doch neulich mal.
Ist das nicht so ein Horrorfilm? Habe ich den nicht irgendwo?
Nee.
Ich habe einen Trailer dazu mal gesehen.
Ja, vielleicht könnte sein, dass man Trailer so schneiden kann, dass sie wie Horrorfilm wirken. Also, ich habe doch neulich von so einer Liste erzählt, irgendwie Sexfilme auf Netflix. Und da stand der auch drauf.
Auch schon wie Keanu Reeves, sehe ich das gerade richtig?
Also, die Story geht so los. Keanu Reeves ist ein Familienvater und Architekt. Und seine Frau, die ihn schon seit 3 Wochen nicht mehr rangelassen hat. Ja, ich weiß, es klingt wie ein Porno, aber es geht so weiter. Die muss mit den Kindern, fährt die irgendwie an den Strand und er muss arbeiten, und obwohl Vatertag ist. Und er ist also allein zu Hause in seinem super schicken Haus und hört irgendwelche.
Sneakpot Folge 410. Ja, es kommt gerade Erinnerung zurück. Ja, ja, erzähl weiter. Okay.
Was?
Echt? Also er hat schon mal.
Du auch, Stefan, du auch.
Ich habe den gesehen.
Ist ja geil. Ja, ja, ja. Ich habe auch in unsere Punkte nachgeguckt. Nicht spoilern jetzt. Oh. Lass Christoph mal weiterreden.
Die Mädels kommen.
Also. Genau, jetzt kommen die Mädels. Also es klopft an der Tür und es steht halt die schönste Frau Hollywoods, Ana de Armas, vor der Tür und eine andere, die ähnlich attraktiv ist. Vollkommen durchnässt vom Regen und in super engen Klamotten. Und er lässt sie rein, weil sie irgendwie sich verfahren haben oder keine Ahnung. Und sie machen ihn halt innerhalb von einer Dreiviertelstunde, die sie auf ihr Uber warten müssen, machen sie ihn halt ziemlich hart an. Und dann gibt es einen netten Dreier und auch schön durchaus. Also die sehen halt einfach fantastisch aus. Also die sehen auch nackt fantastisch aus. Bis dahin ein wunderbarer Softporno. Ich dachte die ganze Zeit so auch, wie sich das dann entwickelt, so. Du öffnest die Tür und es steht eine vollkommen nasse Ana de Armas vor der Tür und noch eine andere. Und dir kommt da nichts komisch bei vor? Du glaubst nicht, dass das irgendwie noch böse enden könnte? Und,
Nein, das ist Keanu Reeves, sowas passiert dir jeden Tag.
Genau. Und wo ich dann auch so geguckt habe, so, okay, die haben jetzt diesen Dreier, der Film ist aber noch nicht mal zur Hälfte rum.
Blöd.
Also, entweder wird es jetzt, ein recht eintöniger Softporno, oder das wird jetzt gleich kippen. Und dann kippt das. Und die werden dann, die Damen werden ungemütlich. So viel sage ich noch, mehr dann auch nicht mehr. Und dann wird das Ganze, nimmt das einen komischen Lauf, Und ist dann auch gar nicht mehr sexuell, sondern eher schon, ja, Horror würde ich es nicht nennen. Es ist schon eher so Thriller-mäßig. Ja, ist eigentlich ein Thriller. Ein Erotic-Thriller. Und
wir haben damals geschrieben im Genre Knock-Knock-Horror-Home-Invasion-Joke.
Ja, Home-Invasion. Es ist Home-Invasion, genau.
Jetzt habe ich gerade die Punkte entdeckt.
Lass ihn mal weiterreden.
Ja, ich bin gespannt.
Also, mit Punkten, tue ich mir echt schwer, weil, also ich habe das Gefühl, er versteht sich selbst zum Teil nicht so richtig. Also auch dieses, am Ende kommt die Musik von Fight Club. Was will mir das sagen? Will mir das sagen, dass das alles nur in seinem Kopf stattgefunden hat? Keine Ahnung. Kann sein. Es ist manches, also darauf weist ein bisschen was hin, aber so richtig auch nicht. Es ist manches nicht so richtig zu Ende erzählt. Es ist manches auch nicht so richtig konsequent. Also so wie vor allem wie die Mädchen reagieren oder wie die Frauen reagieren oder agieren. Also mir fehlen da ganz stark ihre Beweggründe. Also nicht nur, warum sie mit ihm ins Bett gehen, sondern überhaupt für alles. Weshalb es schon sein kann, dass er einfach nur, dass sich das alles nur eingebildet hat, aber das ist auch irgendwie nicht ganz plausibel. Also, ich weiß es nicht. Das so richtig befriedigt hat er mich nicht. Jedenfalls nicht so sehr befriedigt, wie Keanu Reeves befriedigt wurde. Aber
jetzt wird es aber ein bisschen zotig hier.
Aber insgesamt muss ich sagen, also, der hat mich schon unterhalten, ja. Also, es sind wunderschöne Frauen, es sind tolle Sexszenen, es ist schon spannend, auch dann, als die Sexszenen vorbei sind, und war schon Unterhaltung, also der war halt nicht ganz rund, gibt keine Top-Bewertung, aber insgesamt, ich fand den sehr solide, also ich würde dem 7,5 Punkte oder so geben.
Hm.
Was habt ihr ihm gegeben?
2 und 2,5.
Krass!
Ja, krass, wir waren warum? Wohl nicht so angetan.
Ja. Ja,
das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Ich glaube, ich fand auf jeden Fall die Moral von der Geschichte ein bisschen dünn.
Ja, die Moral war tatsächlich die war komisch. Das war auch
ich glaube, das ist das, was uns so rausgezogen oder geärgert hat da.
Diese vorgehaltenen Beweggründe von den Frauen, die sprechen ja einmal über ihre Beweggründe, die waren überhaupt nicht einleuchtend und gar nicht glaubhaft und also war totaler Blödsinn. Aber als dann eben die Sache mit diesem Fight Club Zitat kam, und die zitieren auch einmal ihn zu einer Zeit, wo sie noch gar nicht dabei waren, was dann mich dazu gebracht hat, so, okay, vielleicht doch alles nur in seinem Kopf oder so, keine Ahnung. Aber das wird nicht erzählt, also von daher, ich weiß es nicht. Ja.
Okay.
Aber ich fand ihn nicht so schlecht. Also ich fand ihn.
Vielleicht müssen wir die Besprechung von damals nochmal hören und dann ja, wissen wir wieder, warum wir so schlecht fanden.
Ah, welche Folge war das, Kopf?
410 oder sogar?
410, ja.
Das ist lange her.
2015.
Ja, ich habe auch, als du Knock Knock in die WhatsApp-Gruppe geschrieben hast, habe ich schnell auf meinem Handy, nachdem ich versucht habe zu begreifen, ob du einen Scherz machst oder nicht, habe ich dann irgendwie gedacht, vielleicht ist es doch ein Film. Dann habe ich das in IMDb eingegeben, habe das Keanu Reeves-Plakat gesehen und hab dann gedacht, okay, ist ein Film. So, und dann habe ich aber auch nicht weiter darüber nachgedacht. Da ist mir auch nicht eingefallen, dass ich den kenne. Und erst als du jetzt erzählt hast, Keanu Reeves, seine Frau geht weg, er muss arbeiten und dann stehen die Frauen vor der Tür. In dem Augenblick kam dieser Gedanke hoch, dass ich dachte, oh, warte mal, ich glaube, den haben wir in der Sneak gehabt.
Ja.
Also ich hätte es vorher jetzt gar nicht sagen können.
Ach, hier war da richtig eine Sneak noch.
Ja, es war ein Sneak am 11.11.2015.
Geil. Ja, ich meine, bei mir, ich stehe halt auf Keanu Reeves und ich stehe unglaublich auf Ana de Armas. Deswegen hat der Film allein dadurch schon gewonnen bei mir. Und dann ziehen sich alle aus und haben Sex. Also, was will ich mehr?
Vielleicht dann noch einen anständigen Film hinten dran oder einen Abspann.
Ja, vielleicht wäre der Abspann da gut gewesen.
Abspann nach dem Sex. 25 Minuten Film. Christoph gibt 11 Punkte.
Genau.
Ja. Ah, sehr schön. Christoph, kannst du dich einen Hauch leiser drehen, bitte?
Natürlich gerne.
Sehr schön. Und jetzt kannst du über mein Blind Date mit dem Leben sprechen. Den haben wir, glaube ich, aber noch nicht gesehen.
Ich weiß
nicht, den schon mal. Ich meine, irgendjemand hat das schon mal von erzählt, aber.
Echt? Wir haben neulich, oder ich habe neulich Sound of Metal besprochen, was heißt neulich so im
November. Ich habe es neulich gehört.
So, November. Wo dieser Musiker, dieser Drummer sein Gehör verliert. Und das ist jetzt ein bisschen ähnlich. Und zwar verliert ein Abiturient oder kurz vor dem Abitur stehender fast vollständig sein Augenlicht. Und zwar so von jetzt auf gleich. Sieht nur noch 5% und möchte aber seinen Traum verwirklichen, eine Hotellerie-Ausbildung zu machen. Und das macht er dann auch, stellt aber erstmal oder bewirbt sich erstmal und stellt fest, es stellt dich halt keiner ein, wenn du blind bist. Und er verheimlicht das dann und bewirbt sich in München beim, wie heißt es, Bayerischen Hof, glaube ich, also ein Nobelhotel, und schafft es da auch irgendwie mit Glück und Charme da angestellt zu werden, dass die nicht merken, dass er blind ist. Und schafft dann irgendwie mit Tricks, mogelt er sich dann da durch seine Ausbildung. Das Ganze ist ein deutscher Film, in der Hauptrolle Kostja Ullmann und als Love Interest Anna-Maria Mühe. Also schon so klassisches, die üblichen Verdächtigen des deutschen Kinos. Und wie könnte es anders sein, wird das natürlich eine Komödie, weil die Deutschen können ja nur Komödien. So als Kontrast zu dem Sound of Metal, weil der war ja eher dramatisch. Ja, insgesamt muss man sagen, war es aber schon irgendwie ja unterhaltsam und auch sympathisch irgendwie. Klar, ja, ist halt sympathisch. Ist halt sympathisch erzählt. Es hat eine Erfolgsgeschichte auch. Natürlich mit ein bisschen zwischendrin ein bisschen holprig und so. Klar, er hat natürlich Probleme, weil er zum Beispiel ihr zu spät erst gesteht, dass er blind ist und erstmal auch nur so getan hat, als weil er nicht als Behinderter abgestempelt werden will. Und das zieht er natürlich viel zu sehr in die Länge, und sie steht halt total auf Ehrlichkeit, und dann findet er da keinen Ausweg mehr aus seiner Verlogenheit und bla 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 bla. Also ist schon alles ein bisschen holzschnittartig, klar. Wie ich am Ende festgestellt habe, ist wohl nach einer wahren Begebenheit, obwohl das schon auch sicher ein bisschen angepasst ist. Also so glaube ich nicht, dass das stattgefunden hat. Aber insgesamt doch.
Da war er weg.
Ah, ich dachte, ich bin wieder rausgeflogen. Aber
nee.
Hatte schon mein Handy in die Hand genommen, um dir eine Nachricht zu schicken.
Aber nein, es war...
Ja, ich habe dann plötzlich einen Maus.
Ist der Christoph Fieser.
Was letztes, was ihr gehört habt?
Aber insgesamt ist er doch. Und genau. Dann war es weg.
Und dann sagte ich, doch ganz unterhaltsam und angenehm. Wollt ihr noch was wissen zu dem Thema? Habe ich dann gefragt.
Dann haben wir geschwiegen.
Dann haben wir nichts wissen wollen. Oh je. Ja, nee, eigentlich, ich glaube, ich habe den Trailer mal gesehen, aber ich glaube, ich will nichts wissen. So hast du eigentlich wahrscheinlich alles gesagt. Ich habe nur gerade festgestellt, dass mir. Da irgendwas ist mit diesen Schauspielern los. Anna-Maria Mühe ist 85 geboren und beide ihre Eltern sind schon tot. Ulrich Mühe, den man ja kannte.
Ja, klar.
Und ihre Mutter ist Jenny Gröllmann, offensichtlich auch eine Schauspielerin, auch schon tot.
Ja, total bekannt auch.
Beide keine 60 geworden oder gerade so. Was ist da los?
Ich glaube, die haben beide Krebs gehabt, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, ist irgendwie dramatisch, wenn man so Liedleute liest, die deutlich jünger sind als wir und deren Eltern sind wohl beide tot, das ist irgendwie krass.
Ja. Soll ich gleich mit dem nächsten deutschen Film weitermachen?
Ein Highlight jagt das andere, möchte ich sagen.
Ist auch ein deutscher Film.
Okay. La Palma.
Ja, La Palma, ganz neuer Netflix-Film, auch deutsch.
Das klingt jetzt so ein bisschen, als ob gleich Habe Kerkeling aus der Dings kommt oder irgendwie Hilmi Sözer oder so.
Irgendjemand will irgendwo hinfliegen und fliegt an einen falschen Ort oder so? War das nicht?
Ja, gut. Ja, genau das.
Ich habe zumindest den anderen Text gelesen, als ich auf der Suche war, was können wir nächste Woche schauen. Das war es nicht.
Also es ist besser als Space Sweepers, so viel kann ich sagen. Das ist aber auch keine Kunst. Ein junges Pärchen, beide von deutschen Schauspielern gespielt, glaube ich. Ja, bin mir ziemlich sicher. Sie stellt aber hier eine ursprüngliche, also eine Dänin dar, die aber in Deutschland lebt und auch ganz akzentfrei Deutsch spricht. Ich weiß nicht, was dieser Dänisch-Arc soll, aber egal. Deren Beziehung so, ja, an einen Punkt gekommen ist, wo man sich wahrscheinlich besser trennen sollte. Die sind praktisch so nochmal, um die Beziehung so nochmal neu zu starten oder aufzufrischen oder wie auch immer, auf die Kanaren geflogen. Und es stellt sich heraus, er hat irgendwie die Inseln verwechselt und hat einen Flug gebucht nach La Palma, was eine kleine Insel der Kanaren ist. Und sie sind aber irgendwie auf einer der anderen Inseln. Las Palma oder was auch immer. Was, glaube ich, auf Teneriffa ist oder Gran Canaria? Ich weiß nicht, wie auch immer. Ich glaube auf Gran Canaria. So. Und was natürlich der Beziehungs...
absolutes na, Highlight.
Genau, es verbessert jetzt nicht gerade...
Wenn es Knatsch gibt, wenn man da noch so einen Fehler macht.
Verbessert die Stimmung jetzt nicht direkt. Genau. Ja. Und sie machen dann in gewisser Weise das Beste draus, oder er kriegt dann so ein bisschen die Kurve und wird dann der harte Draufgänger. Und zwar brechen sie, oder er eigentlich, in so einem Ferienhaus ein. Sie sind nämlich off-season unterwegs und hoffen einfach, dass diejenigen, die da wohnen, momentan irgendwo sind und nicht wiederkommen und dass das halt jetzt erstmal die Woche da keiner wohnen wird. Und deswegen wohnen sie dann einfach in irgendeinem Ferienhaus, wo sie eben eingebrochen sind. Und freuen sich da dann auch mit den Nachbarn an und so. Alles bisschen lustig. Und das etwas komisch ist, dass sie sich gegenüber anderen als Spanier ausgeben. Und dann immer mit so einem ganz albernen spanischen Akzent Deutsch reden. Sie können nämlich beide gar kein Spanisch oder nur so ungefähr so gut wie
wir.
Oder nur ganz, ganz unwesentlich besser. Und aber es sind halt ganz viele Deutsche um sie rum und Österreicher und sie sprechen halt immer mit so einem ganz albernen spanischen Akzent. Was dann auch fast schief geht, weil der eine deutsche Nachbar eine spanische Frau hat oder eine deutsche Frau, die mal in Spanien gelebt hat und dann sofort Spanisch mit ihnen reden will und das geht halt dann nicht und so. Also ja, es sind so ein paar Fremdscham-Momente sind da vorprogrammiert und ja, und sie leben sich da halt konsequent auseinander auf der Insel, die wunderschön ist.
Die Insel ist wunderschön. Der Christoph ist nicht so stabil, möchte ich sagen. Christoph,
stabile Schönheit heute nicht.
Christoph, du sagtest, die Insel ist wunderschön.
Ja, genau. Viel mehr habe ich nicht gesagt. Es ist ein Beziehungsdrama auf einer wunderschönen Insel. So viel möchte ich spoilern. Es ist zum Glück am Ende kein Happy End, weil das hätte mich richtig geärgert. Das ist nicht so. Das erzählt ist relativ realistisch.
Ja, wenn es durch ist, ist durch, auch wenn es weh tut.
Genau. Ja. Und
auch hier, noch mehr Weisheiten? Ich bin gerade in der Stimmung.
Genau.
Weisheiten. Oh, unbedingt kommen.
Auch hier schöne Sexszene übrigens. Die Hauptdarstellung ist auch wirklich sehr attraktiv.
Soll ich jetzt mal La Palma Sexszene googeln oder lieber nicht?
Lieber nicht.
Du meinst, ich bin nicht hier abgelenkt bei der Aufnahme und gehe woanders hin.
Übrigens, dieser Film stand nicht auf dieser Liste, um das. Denn diesen Film wollte meine Frau schauen.
Ich sehe ihn hier vor einer großen Welle oder vor, naja, Weißwasser immer entstehen und rumbrüllen. Ja. Mit was hat er da bloß für eine Badehose? Ich will es gar nicht wissen.
Ja, das sieht nichts zu seinem Vorteil aus, habe ich auch schon gesehen, das Bild.
Nee. Okay. Gut, also La Palma, schauen oder eher nicht schauen? Lieber noch, wenn man Porno gucken will, oder?
Ja.
Also 25 Minuten und dann aus.
Also Knock Knock hat mir schon mehr Spaß gemacht, auch wenn er ein bisschen wirr ist und unglaubhaft, aber macht schon mehr Spaß. Aber La Palma ist schon auch, also wenn man dem auch was abgewinnen kann, das ist einfach so ein bisschen wie früher Hotel Paradies. Habt ihr das geschaut? So eine deutsche Vorabendserie der frühen 90er. wo es schon auch hauptsächlich darum ging, dass es einfach sehr schön ist auf Mallorca und dass man gern ein bisschen Landschaft zeigt und dazwischen eben irgendwelche zwischenmenschlichen Verwirrungen. So ein bisschen war das hier auch, nur hier ohne die Leichtigkeit, die Hotel Paradies hatte. Kann man schon schauen. Ist schon so ein Film, den man mit der Frau zusammenschaut.
Okay.
Je nachdem, was man für eine Frau hat, aber.
Um danach über Trennung zu diskutieren, oder?
Nein.
Ist euch sowas schon mal passiert, dass ihr, also nicht getrennt, sondern dass ihr sowas so komplett Quatsch gebucht habt? Oder dass man irgendwo, weiß ich nicht.
Nee, ich glaube nicht.
Was gebucht hat und woanders hingelaufen ist, oder?
Kann mich nicht erinnern.
Ich überlege auch gerade, ich habe das Gefühl, ich habe sowas mal gemacht in irgendeiner Situation, wo ich so, was war denn jetzt? Oder ich war zumindest irgendwie dabei, dass irgendjemand was für alle gebucht oder gemacht hat. Und dann so, das wird jetzt gerade nichts.
Ich meine mich zu erinnern, dass ich irgendwann mal was gebucht habe und dann am falschen Tag hingegangen bin. So, dass ich irgendwie für Samstag gebucht hatte, ich sollte aber für Freitag buchen. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wo und was das war. Aber ich meine, da war was. Aber das kriege ich nicht mehr zusammen.
Jetzt nur in ganz schwachem Umfeld habe ich das neulich in einem Restaurant hier in der Stadt erlebt. Da war auch eine irgendwie vor uns an dem Fenster. Man geht ja im Moment in Restaurants nur ans Fenster und holt da Sachen ab. Ja, ich hätte hier zwei Schnitzel und das auf den Namen. Nee. Ja, doch, nee. Meine Freundin hat bestellt, vielleicht auf ihren Namen, der ist so und so. Nee, haben wir auch nicht. Also, aber zwei Schnitzel und Salat und weiß nicht, haben wir echt nicht. Moment, ich rufe die an. Was? Leute, ich gehe da mal rüber zur Eiche. Macht's gut, tschüss.
So, wie gemein. Ja, also im Endeffekt klassisch genau die Geschichte.
Ja. Wir hätten auch sagen können, zwei Schnitzel und ein Salat. Wir sind ein Thai-Restaurant.
Nee, das ist hier der beste Schnitzelladen im weiten Umfeld. Das ist schon ziemlich geil. Da lohnt sich, die Schnitzel da zu kaufen. Ich habe Verständnis dafür, dass die da hingegangen ist. Aber das war sehr lustig.
Ich erinnere mich nur, dass ich glaube, ich habe damals auch hier erzählt, dass ich irgendwie versucht habe, in einem spanischen Hotel in das Santander anzurufen, von Deutschland aus, und dort telefonisch ein Zimmer zu buchen. Die Frau konnte überhaupt kein Deutsch und ich konnte überhaupt kein Spanisch und dann haben wir irgendwie uns zusammen gerade brecht und am Schluss waren wir uns einig, glaube ich, dass ich ein Zimmer gebucht habe. Und als ich dann dort aufgetaucht bin, gab es davon keinerlei Aufzeichnung und ich hatte halt kein Zimmer gebucht, zumindest nicht in ihren Büchern.
Oh je.
Und man hat dann aber doch noch irgendeine komische Abstellkammer für uns gefunden, in der wir schlafen konnten. Und nach der Nacht habe ich dann an der Rezeption stehend mit der Frau mit ihrem Buchungsbuch vor mir eine weitere Nacht gebucht für 14 Tage später, wenn wir wieder die letzte Nacht vor dem Flug nach Hause dort verbringen. Und das hat sie da eingetragen. Das habe ich gesehen mit meinen eigenen Augen, wie sie das in das Buch geschrieben hat.
Von letztem Jahr?
Ja, weiß ich nicht. Irgend sowas. Und als wir dann 14 Tage später wieder da ankamen, war da ein anderer Typ an der Rezeption und dieses Buch lag nicht dort. Und der hat dann irgendwie auf anderen Zetteln geguckt und konnte auch nichts finden. Und dann war es ein weiteres Mal so. Das kann nicht wahr sein. beim ersten Mal, okay.
Gute Ablage.
Telefonischen Verwirrungen. Okay, ich konnte beim ersten Mal aus Deutschland nicht sehen, ob sie es aufschreibt, was sie aufschreibt und ob ich irgendwie rübergebracht habe, was ich möchte. Insofern, den ersten nehme ich auf meine Kappe, aber den zweiten, ich habe es mit eigenen Augen gesehen, wie sie es in den Kalender eingetragen hat. Und dann war es wieder weg. Ja. Aber wir haben beide Male da übernachten können. Also insofern, von daher, das ist jedes Mal gut ausgegangen.
Das ist ja dann die Rettung.
Ja.
Ja. Gut.
Nicht so ausgebucht.
Ja. Puh, so, wie kommen wir, oder habt ihr noch Reisegeschichten,
die schiefgegangen sind? Haben wir noch, was haben wir für ein Thema noch eigentlich? Haben wir noch Themen?
Der Robert hat, jetzt habe ich Kapitelmarke falsch gesetzt. Der Robert hat ja ein neues Auto gekauft und wollte mal, also das heißt, wir wollten, dass er über seine Erfahrungen mit dem neuen Auto spricht, insbesondere auf die anstehenden Software-Updates.
Was kann man über Software-Updates erzählen? Das ist spannend.
Dass sie lange dauern. Da kaufst du dir so ein neues Auto und das Erste, was passiert ist, VW sagt dir, So, ja, herzlichen Glückwunsch, Ihr Software-Update ist bereit. Bitte kommen Sie in die Werkstatt und geben Sie uns das Auto für einen Tag oder zwei.
Ein oder zwei Tage. Was?
Ja, ich war da ein bisschen schon darauf vorbereitet, weil ich mich ja im Moment viel in so ID-Auto-Foren rumtreibe von diesem Auto. Und da ist dieses Software-Update gerade das heiße Thema, worüber alle reden. Denn dieses Auto ist ja ausgeliefert worden mit einer nicht ganz fertigen Software oder eigentlich mit einer Beta-Version, kann man so sagen. Das musste man auch unterschreiben, wenn man das Auto so früh bestellt hat.
Das hast du letzte Woche erzählt, ja.
Ja, musste ich unterschreiben, dass ich bereit bin, mit dieser Beta-Version rumzufahren und dass VW dann eben bis Ende Quartal 1 nachliefern muss. Und das machen sie jetzt dann auch. Das Quartal ist ja noch nicht ganz zu Ende, also sie halten da Wort. Und ja, zukünftige Software-Updates, also es ist ja auch ein Auto dieser neuen Generation, wo quasi, wie Tesla das vormacht, dass so dein Auto dann sich über Nacht irgendwie neue Versionen reinzieht und neue Funktionen lernt, neue Sachen kann.
Oder nichts mehr kann morgens.
Oder nichts mehr kann, weil sich's gebrickt hat, weil es VW ist. Keine Ahnung, wir werden sehen. Und das ist eine der Funktionalitäten, die jetzt nachgerüstet wird. Das ist jetzt sozusagen das letzte Mal, dass dieses Fahrzeug, oder hoffentlich, so ist der Plan, das letzte Mal, dass dieses Fahrzeug in eine Werkstatt muss, um upgedatet zu werden. Und da kommt jetzt nochmal neue Firmware auf alle Steuergeräte, inklusive Hauptcomputer und alles, was da sonst noch so drin rumlungert. Und ich habe irgendwo gelesen, dass auf dem USB-Stick, der da verwendet wird, irgendwie so 14,5 Gigabyte Daten drauf sind. Und dieses Update ist von VW angegeben mit einem Tag Werkstattaufenthalt. Und man liest aber in den Foren so, wenn so Leute, die irgendwie da arbeiten, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dass sie so zwischen 7 und 9 Stunden brauchen, wenn es gut durchläuft. Und wenn irgendwas schief geht, dann bist du auf jeden Fall noch einen zweiten Arbeitstag dabei. Ja. Und insofern.
Das ist schon irre in unserer Zeit. Also, ich habe heute oder gestern, ich höre gerade diesen Podcast, den der Daniel uns empfohlen hat, Trek am Dienstag, wo alle Star Trek-Folgen besprochen werden.
Die Enterprise-Updaten dauern sicher länger.
Ja, genau. Jetzt habe ich heute gerade, oder ich glaube, es war heute, ja, zweite Folge von Next Generation, also bei uns in Deutschland dritte Folge, gehört und da kommen sie an ein Schiff, was ja im Endeffekt havariert ist und die Leute sind alle tot da drauf und müssen jetzt erstmal die ganzen Informationen von dem Schiff auf die Enterprise überspielen und das dauert eben auch irgendwie so einen Tag oder so und da die zwei Podcaster haben das so angemerkt, dass das schwer zu glauben ist, dass im 24. Jahrhundert eben so ein Datenübertragung so lange dauern soll, wenn man und schieben das darauf, dass das eben ja von 1988 ist, dass man sich das noch gar nicht vorstellen konnte, wie groß die Daten sind, die in welcher Geschwindigkeit wir die jetzt schon übertragen können. Und jetzt höre ich das von dir, was im Endeffekt, wir sind nicht weitergekommen seit 1988. Es braucht immer noch einen Tag.
Genau, die Datenübertragung wird immer schneller, die Datenmenge wird immer größer und es bleibt halt, ja. der Dauer bleibt halt konstant.
Man liest dann in den Foren so lustige Sachen, dass irgendwie der USB-Stick muss mit FAT32 formatiert werden, weil, keine Ahnung, wahrscheinlich kann das Auto ist voll mit USB-C-Anschlüssen. Ja, nein, das meine ich nicht. Es ist dann irgendwie so, eine der Werkstätten hat irgendwie gesagt, oh, wir haben keinen 32 Gigabyte USB-Stick, sondern nur größere, nur 64er oder 128er. Ich muss erstmal den Azubi in Saturn schicken, kleinen USB-Stick holen, was natürlich Quatsch ist. Du kannst auch einen großen USB-Stick mit FAT32 formatieren, dann hast du halt nur 32 Gigabyte. Aber egal, Kleinigkeit. ist alles Neuland mit diesem Software-Update.
Ja, für so ein Auto ja. Schon. Also machen die ja, das?
Natürlich. Ich
könnte ja mal mit meinem Golf hinfahren und fragen, so, hier, könnt ihr da mal ein Software-Update machen? Ich hätte gerne neue Funktionen. Ich glaube nicht, dass sie das hinkriegen.
Also wenn ich es richtig gelesen habe, versucht VW, oder es ist, was heißt versucht, also das Ziel ist wohl schon auch, das ist noch nicht so ganz, ich weiß nicht, ob das bestätigte Informationen oder noch Gerüchteküche ist, dass du so eine Art App-Store, oder nicht App-Store, sondern so eine Art Function-Store in dem Auto haben können solltest in Zukunft, wo du dir Features kaufen kannst, die das Auto sonst nicht hat. Also eins der Beispiele ist wohl, dass die Motorleistung von dem Elektromotor gibt es in zwei Stufen, den kleineren und den größeren. Ich habe jetzt eh schon den größeren, insofern mich betrifft es nicht. Aber es soll wohl so sein, dass man die Motorleistung, wenn man den kleineren gekauft hat, nachträglich auf den größeren Upgrade kaufen kann.
Das heißt, der Motor ist derselbe, der in dem kleinen und im großen ist, oder was?
Scheinbar ja. Bei einem Elektromotor ist es ja irgendwie, ich meine, wahrscheinlich ist das eh alles nur Ansteuerungskennlinien und so. Keine Ahnung, ob ich da jetzt auch nochmal irgendwie auf den extra großen kaufen kann oder nicht, das ist mir unklar. Das ist auch, wie gesagt, alles noch so ein bisschen in der Schwebe und so Gerüchteküche. Aber es gibt ja durchaus so Features, ich weiß nicht, diese ganzen Außenkameras, die so ein Tesla hat, da hat doch Tesla dann irgendwann diesen Sentry-Mode, diesen Wächtermodus nachgeliefert, wo das Auto dann irgendwie böse guckt und Musik spielt, wenn sich Leute nähern und komische Dinge mit dem Auto machen. Also wie so eine Art Dauer-Dashcam-Überwachung, was dann Leute aufnimmt, die an deinem Auto manipulieren wollen und die Videodaten in die Cloud schickt oder so oder irgendwo auf dem USB-Stick speichert. So Features, so, ja, da kann man natürlich geteilter Meinung drüber sein, ob man das gut findet oder nicht. Auf der anderen Seite, du kennst den Funktionsumfang, den das Auto hat, als du es kaufst und du kennst den Preis und entweder ist das für dich ein okayer Deal oder es ist halt kein okayer Deal. Du kaufst das Auto für den Preis oder kaufst es nicht. Und wenn dir dann im Nachhinein Sachen angeboten werden, wo es heißt, willst du hier für 300 Euro noch XY kaufen, dann kann man natürlich irgendwie auf der einen Seite sagen, wie, was, die Hardware hat mein Auto, wieso kann es das noch nicht von Anfang an? Auf der anderen Seite, wenn du darauf bestanden hättest, dass es das können muss, ja, dann hättest du halt ein anderes Auto kaufen müssen.
Ist ja mit dem Computer auch so. Also kaufst halt die Hardware und installierst du dann eine Software im weitesten Sinne.
Weil hier ist ja schon so, dass es einfach nur nicht freigeschaltet ist. Das kostet die kein Mühe mehr, es dir zu geben. Sondern sie geben es dir nur nicht, damit sie es dir dann nochmal zusätzlich berechnen können. Und das ist bei Software ja anders, die programmiert wird und was ja Aufwand ist.
Ja gut, aber der Wächtermodus jetzt als Beispiel vom Tesla, da haben ja wirklich dann Leute gesessen und haben gesagt, was können wir mit den ganzen Kameras in dem Auto noch machen?
Nee, ich hänge jetzt im Moment noch an dieser Motorleistungsgeschichte.
Ja, klar.
Also Motorleistung ist völlig krass.
Ja gut, aber für VW ist es halt günstiger wahrscheinlich, einen Motor zu bauen und ihn halt künstlich zu drosseln.
Das sind ja diese Diskussionen, die man immer hat, ja. Bei Tesla zum Beispiel auch diese Sitzheizung war da irgendwie lange in der Diskussion, dass dann irgendwie die Sitzheizungs, diese paar Drähte, die da im Grunde in den Sitz reinkommen, die sind dann halt einfach immer verbaut. Auch hinten zum Beispiel. Und dann ist es halt irgendwie so ein Add-on-Paket Winter, was du dir noch nachträglich freikaufen kannst. Und dann kriegst du halt plötzlich die Sitzheizung für hinten, weil Knöpfe für die Sitzheizung zum Drücken, wirklich physische Knöpfe, hat der Tesla ja eh nicht. Das ist ja eh alles nur Software auf Touchscreen-Displays. Und natürlich ist das billiger, wenn du nur eine Sitzbank in der Fabrik fertigen musst und die immer und in alle Autos einbaust. Und dann eben, wenn du so willst, zwar das teurere Teil verbaust, aber den Kunden ermöglicht, ein günstigeres Auto am Anfang zu kaufen, indem du ihnen halt erstmal ein paar Funktionen beschneidest und sagst, okay, dafür verkaufe ich es dir günstiger. Die Hälfte von denen kommt eh angekrochen und kauft sich das hinterher.
Ja, das stimmt natürlich. So Thema Mischkalkulation, so ist klar. Aber ich finde halt, wenn du ein Auto hast, was eben irgendein Feature zum Beispiel nicht hat, dann denke ich mir, also dann habe ich eben so ein Gefühl, so okay, das hat es jetzt nicht, weil das eben noch einen Aufwand machen würde, es reinzubauen. Zum Beispiel eine Rückfahrkamera. Mein Auto hat jetzt keine Rückfahrkamera, weil das kostet mehr, aber es kostet nicht deswegen mehr, weil ich die Rechte dafür kaufen muss, sondern es kostet deswegen mehr, weil die dann eine Kamera verbauen müssten, was ja auch, ja, also man hat so das Gefühl, das Auto ist dann auch irgendwie mehr, wenn ich dann mehr dafür bezahlt habe.
Ja,
aber hier ist es ja eher nur so ein Rechtesystem. Also so, ja, ich kriege halt so viel, wie ich eben freigeschaltet habe. Das ist so, ich weiß nicht, ja, natürlich, wenn man so von der Software-Seite darüber nachdenkt, das ist schon irgendwie einleuchtend, weil die natürlich auch irgendwie Geld verdienen wollen. Aber so diese Idee von ich habe ein Auto und das ist genau so viel Auto, wie ich mir halt leisten konnte, und das ist das dann halt wert, wenn ich das noch dran baue und deswegen muss ich dann mehr zahlen. Das ist irgendwie, ja, ist halt eine andere Denkweise, ja. Irgendwie komisch. Klar.
Also ich verstehe dein Missfallen oder deine Bauchschmerzen durchaus. Mhm. Mir geht es ein Stück weit auch so. Ich denke mir halt so, weißt du, wenn es reine Software ist, die jetzt erst erfunden wird, also die jetzt erst fertig programmieren, während ich mein Auto schon habe, dann kann ich damit irgendwie leben. Also wenn die jetzt, genau, wenn auch, da jetzt ja. Entwickler sitzen und sagen sich so, okay, dieses Auto hat dieses Set von Sensoren und dieses Set von Prozesspower auf der CPU und das kann jetzt irgendwie,
genau,
jetzt sind sie damit fertig und jetzt programmieren sie weiter. Was können wir denn noch machen mit diesen Sensor-Inputs? Und dann fällt ihnen irgendeine coole Funktion ein. Diese
Programmierzeit wollen wir bezahlt haben. Das ist genau. Ein. Dann ist, genau.
Ja, genau.
Ja.
Aber wenn du sagst, okay, wenn die Sitzheizung oder wenn die Kamera immer verbaut ist und in meinem Auto ist sie einfach nur totgeschaltet, damit man sie mir später verkaufen kann, dann habe ich dieselben Bauchschmerzen wie du. Ja. Das, ja. Ja. Aber das ist ja jetzt in dem Fall hier nicht so. Zumindest mit dem Motor vielleicht, aber mit der Kamera nicht. Also bei meinem Auto ist tatsächlich keine Kamera drin. Ich habe auch keine Rückfahrkamera, ich habe nur die Piepser. Und ich habe geguckt, da ist keine Kamera. Also es ist faktisch aber, physisch mal, wirklich
den,
nicht
anwesend. Was den Motor angeht, könntest du jetzt dir denken, die verkaufen genau diesen Motor für weniger Geld. Der hat nichts anderes.
Weiß ich nicht, anders. Dass
der
weniger Geld ist. Achso, ja, okay. Ja, ja, der kleinere, ja.
Und da ist nur ein Schalter umgelegt, ein digitaler, damit er nicht so viel Leistung bringt. Aber es ist derselbe Motor oder der gleiche Motor. Das heißt, dass ich zu viel für diesen Motor gezahlt habe, weil offensichtlich kann man diesen Motor auch für weniger Geld verkaufen.
Das ja, so könnte man.
Das ignoriert natürlich, dass das Ganze eine Mischkalkulation ist, gell? Klar. Aber so dieses Gefühl kommt doch dann bei dir, der du mehr gezahlt hast für den gleichen Motor, eventuell an. Und das ist irgendwie seltsam, finde ich.
Ja. Wenn sie den Leuten, die jetzt das Upgrade kaufen, mehr abnehmen für das Upgrade, als sie mir an Aufpreis abgenommen haben, dann bin ich wieder ein bisschen zufriedener, aber keine Ahnung. Ja,
da kommt die Neiddebatte auch noch dazu.
Genau, da kommt die Neiddebatte rein. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich recht, der Motor, dass das nur ein Software-Schalter in dem Motor ist, ist schon strange. Es gibt ja auch immer die Diskussion, irgendwie Tesla hat es mal eine Zeit lang gemacht, dass sie aus so Gründen von Fertigungseffizienz die kleineren Akkus einfach den mittleren Akku weiter verbaut haben und haben den einfach beschnitten und haben halt einfach gesagt, okay, das ist ein 55 kW-Stunden Akku aber wir geben da jetzt in der kleinen Version, wenn du nur das kleine Geld bezahlst, geben wir dir einfach nur 45 davon und die restlichen 10 kW, die sind halt einfach toter Raum, das ist natürlich gut, weil der Akku dann auch was Garantieansprüche und so angeht, einfach viel, viel länger hält. Weil er halt immer dieses übliche Wohlfühlfenster von 20-80%, das hält er ja automatisch ein, wenn du ihn nur, wenn du die oberen 10 kW.
Das ist ja ein Mehrwert. Das ist ja tatsächlich
ja, aber auf der anderen Seite fahren diese Leute die ganze Zeit
einen Haufen Gewicht,
Haufen Gewicht durch die Gegend und so aus Umweltgründen, du verbaust da eine Menge Lithium und Kobalt, was im Grunde tot durch die Gegend gefahren wird. Das machen sie mittlerweile nicht mehr. Das war mal so eine Übergangsphase. Tesla ist ja durch viele, viele Produktionsprobleme durchgewandert und mittlerweile machen sie das nicht mehr. Ich glaube, heutigen anderen Herstellern würdest du das wahrscheinlich auch nicht mehr so durchgehen lassen, aber solche Debatten gab es schon öfter. Also, die haben dann irgendwie mal so Sachen gemacht. Irgendwie, da war da Hurricane-Saison in den USA und die Leute waren irgendwie gestrandet und standen zu Tausenden auf den Autobahnen im Stau und dann hat Tesla per Software-Update in die Autos gepusht, dass die ein bisschen was von ihrem Sicherheitspuffer, den sie normalerweise so zu Batterieschonungszwecken und so, für diese paar Tage quasi zum Fahren freigeben und nicht zur Akkuschonung haben. Und dass du dann im Zweifel, wenn du da auf der Autobahn im Stau bei, weiß nicht, Sturm und keine Ahnung, dass dann deine Heizung noch weiterläuft und du noch die 10%, die der Akku normalerweise so in der Hinterhand hält und sich dann abschaltet, dass sie das dann noch rausgegeben haben. Das sind natürlich dann so PR-wirksame Maßnahmen, die man dann mal machen kann. Und das ist natürlich auch was die anderen Autohersteller, wenn sie kein Over-the-Air-Update funktionierend haben, wo Tesla halt einfach als so Digitalfirma einfach mal auf den Knopf drücken, dann machen die Autos das alle. Du kannst ja mal bei BMW anrufen und fragen, ob sie das mal eben ausrollen können in der Flotte. Das wird so nicht funktionieren. VW will da jetzt hinkommen, deshalb, wie gesagt, das Update, wo ich mein Auto morgen früh tatsächlich hinbringe, soll dann die Over-the-Air-Fähigkeit für dieses Auto bringen. Wie das dann gehen soll, das ist auch eines der großen Rätsel, was in den Foren aktuell diskutiert wird. So, wenn bei diesem aktuellen Update jetzt schon Autos irgendwie nach 7 Stunden nicht fertig sind, sondern dann am Ende irgendwie eine Woche in der Werkstatt sind, Und andere brauchen halt 7 bis 9 oder 12 Stunden, um durchzulaufen. Das nächste Update soll dann komplett over the air in der Nacht laufen, bei 7 bis 9 Stunden. Ich stelle also mein Auto irgendwann abends hin und das Auto ahnt, dass ich nicht nachher noch in die Disco möchte.
Ich wollte gerade sagen.
Notfall im Krankenhaus oder, also, kann ja alles sein.
Also, es sind ja. Kann alles sein, genau. Und macht dann irgendwie Updates, 7 bis 9 Stunden? Oder vielleicht machen sie dann auch jedes.
Ja, gut, die werden dich fragen, oder? Die werden dich fragen, ob du noch in die Disco willst.
Ja, entweder sowas oder halt, oder sie machen jedes Steuergerät einzeln oder sie haben so Fail-Safe-Geschichten, dass das Ding. Keine Ahnung, wie man das genau macht. Aber jetzt machen sie halt ein Update, was so enorm aufwendig ist. Und in Zukunft soll das dann alles over the air automatisch gehen. Und ich steige dann morgens in meinen Wolfsburger Tesla und der sagt mir auf dem Screen, guten Morgen, ich kann jetzt übrigens folgende neue Dinge. Oder er sagt halt.
Ich kann jetzt Lichthupe.
Oder ich sage jetzt, ich drücke auf den Knopf und es geht einfach gar nichts mehr. Es ist einfach
alles nur noch Spanisch.
Ab sofort alles in Latein.
Genau. Nee, und ich drück.
Genau.
Bob ist weg?
Ah, ist das schön heute.
Oder ich drück und dann hat er ausgedrückt.
Ja, da hat er dann ausgedrückt. Hat er wahrscheinlich den Auflegen-Knopf gedrückt, der Herr Krüger.
Ja, ich sagte,
ich bin ein bisschen froh, dass du diesmal schneiden musst. Also darfst, freust, weißt du?
Ja, weiß ich.
Ich bin ja gespannt, wann die Folge rauskommt.
Ich auch.
Das ist Spaß.
Tja. Nee, also wie gesagt, ich bin gespannt. Aber ansonsten mal so zu den ersten Erfahrungen mit dem Auto. Ich bin so 500 Kilometer oder so gefahren. Ist schon sehr schön. Also meine Tochter hat sich neulich beschwert, warum ist das so leise? Es war ihr zu ruhig irgendwie im Auto. Ich weiß auch nicht, wie das ein Problem sein kann. Aber
ähnliche Anmerkung macht meine auch, aber da möchte sie meistens, dass ich die Musik lauter mache.
Ja, das hatten wir auch
Musik,
schon.
Mehr Musik! Okay, alles klar. Musik an. Ja. Sehr gut.
Nee, das Kind ist, glaube ich, ganz happy, dass die dadurch, dass da ja die Akkus im Unterboden sind, sind die Sitze irgendwie ein bisschen höher und ich glaube, die Fensterflächen hinten auch größer als bei unserem bisherigen Dreitürer. Die sieht einfach mehr und ich glaube, dadurch ist sie ganz angetan. Und ich war so schlau, die Kopfstütze auszubauen, die bei ihrem Kindersitz da hinten ist, weil sie sitzt rückwärts gewendet und sieht dann jetzt gucken. Einfach aus der Heckscheibe mehr und aus den Seitenscheiben auch, weil der Dreitürer, den wir vorher hatten, der hatte halt hinter der Fahrertür ging so die untere Fensterkante halt so relativ steil nach oben und die hinteren Fenster sind relativ spitz zulaufend und klein gewesen. Und dadurch hat die da einfach nicht so viel gesehen, weil der Sitz auch tiefer drin war. Und jetzt sieht die gut und seitdem ist sie da hinten recht happy. Ja, und ist halt wirklich sehr schön, leise, ruhig und beschleunigt halt so. Auch dass du nicht diese Gedenksekunde, selbst bei einem Automatikauto, wenn du so DSG-Getriebe oder so fährst und die Ampel vor dir wird gelb und du entscheidest dich,
ja, das stimmt.
Die nehme ich noch. Und nicht, ich bremse jetzt voll, weil du es halt in dem Augenblick so entscheidest. Und selbst wenn du jetzt
Bier offen hast, das 200, kommt ja raus, möchte ja keiner.
Genau. Selbst wenn du jetzt 200 PS bei einem Diesel oder bei einem Benziner hast und hast meinetwegen auch ein DSG-Getriebe oder irgendwas und trittst halt voll rein, du bist ja vorher irgendwie so mit 55 da auf die Ampel zugeschwommen und das Auto wird ja dann doch erstmal überrascht von deinem plötzlichen Leistungsbefehl.
Was will der denn schon wieder von mir?
Und selbst so ein DSG-Getriebe, das braucht halt irgendwie so eine Gedenksekunde oder ja, Gedenk 0, irgendwas Sekunde, um da mal irgendwie 2 Gänge runterzuschalten. Die Drehzahl muss sich aufbauen im Motor und dann brüllt er dann halt da über die Kreuzung drüber. Genau die Situation hatte ich jetzt am Sonntag, als wir einen kleinen Ausflug gemacht haben und die Ampel vor mir wird gelb und ich trete dann einfach voll durch. Und es ist halt instant. Das ist halt wirklich instant. Also der katapultiert dich und du kriegst ihn auf jeden Fall noch bei der gelben Lampe. Also da besteht auch kein Zweifel, dass das vielleicht doch noch rot werden könnte.
Gut, du fährst halt mit 90 über die Kreuzung und dafür kriegst du auch ein Ticket, aber das macht ja nichts.
Vielleicht bin ich vorher nur 30 gefahren oder so, möglicherweise.
Wir haben hier in der Gegend eine Ampel, wo die das, glaube ich, gemacht haben. Wo du nicht für rot geblitzt wirst, wo du nur für Geschwindigkeit geblitzt wirst, angeblich. Mhm. Was halt echt gemein ist. Ja, in Richtung Lang. Ich meine, in Lang war das irgendwo.
Übrigens, an diese Beschleunigung gewöhnt man sich sehr schnell. Mir ist gerade gestern passiert, dass ich mit meinem, ich habe ja auf Arbeit auch, fahre ich ja auch Automatik, ein Peugeot 108 Automatik. Ihr könnt euch vorstellen.
Oh, das ist aber Rakete.
Aha.
Den habe ich doch neulich gesehen, das ist ein ganz schickes Ding.
Genau, in schön dreckig. Und durch den Twingo bin ich halt jetzt gewohnt, dass ich so, wenn ich in den fahrenden Verkehr, aus dem Stand in den fahrenden Verkehr fahre, dass ich eben auch relativ kleine Lücken nehmen kann, weil ich halt sofort auf der, auf 50 eben bin, ja? Also oder je nachdem, welche Geschwindigkeit da halt ist. Also du behinderst halt eigentlich in der Regel keinen, weil du eben ganz schnell beschleunigen kannst. Und das geht halt mit dem 108er nicht. Und da ist mir gestern echt passiert, dass ich eben aus so einer Lücke, die eigentlich viel zu, oder in eine Lücke, die viel zu klein war, reingegangen bin. Und dann ging halt nichts. Und ich so, ah, oh, scheiße. Dann habe ich so einen LKW ausgebremst. Tat mir etwas leid. Ja. Aber das, ja, halt, das man ist, wird da doch verwöhnt dann von den Elektroautos. Das stimmt schon. Und bei deinem natürlich noch mehr, weil der noch viel mehr Kraft hat.
Ich kann mich da definitiv an mein Motorrad erinnern. Ich damals irgendwie von meinem Einsteiger-Motorrad mit irgendwie 27 PS. Ich dachte schon,
jetzt bin ich wohl wieder rausgeflogen.
Nö.
Hör dich noch.
Christoph, du bist einwandfrei zu hören. Dann schmeiß ich ihn raus und du erzählst noch ein bisschen von deinem Einsteig. Oh Gott.
Wie viel Alkohol hattest du, wie viele Negronis?
Ich hatte einen und dann hatte ich noch einen kleinen Americano oben drauf.
Na dann. Also, bist du wieder da?
Ja, bin wieder da.
Ich sagte, ich habe mich da irgendwie, kann ich mich an mein Motorrad erinnern, als ich damals von meinem 27 PS Einsteiger Fahrschulmotorrad, von dem ich dachte, dass es unfassbar schnell ist, weil 27 PS sind halt, wenn man anfängt, Motorrad zu fahren, sind die unfassbar schnell.
Wenn man vorher Fahrrad gewöhnt ist.
Wenn man kein Gewicht hat, ist das schon was.
Ja, und dann weiß ich, dass ich dann irgendwie das nächste Motorrad gekauft habe, irgendwie so eine 900er, die ich ja dann lange Jahre gefahren habe und auch immer noch hier rumstehen habe. Ich war mit diesem 27 PS Motorrad damals so eine kurvige Straße, das war so meine Hausstrecke, da kannte ich jeden Sandkiesel, der da liegt und jede Kurve, jede Bodenwelle und bin da immer so drüber gedübelt mit sagen wir mal, nicht ganz legalen Geschwindigkeiten und kam dann irgendwie an und bin ich das erste Mal mit diesem neuen Motorrad gefahren und habe halt so ungefähr das gleiche gemacht, was ich immer gemacht habe, so Kurvenausgang hoch, dann dritter Gang Vollgas und ich habe gedacht, das sind Beschleunigungen, die werde ich niemals verstehen, niemals mit meinen Reaktionsgeschwindigkeiten irgendwie bearbeiten können. Das ist einfach völlig zu krass, völlig jenseits von allem. Und dann hat es 3 Monate gedauert und dann habe ich mich schon wieder bei so Sachen erwischt, wo ich das Gas bis zum Anschlag aufgerissen hatte und mir gedacht habe, Mann, Alter, kommt da mal was ist denn mit dieser Karre los? Und also das ist wirklich faszinierend, wie diese Gewöhnung an Beschleunigung und an Leistungsvermögen, wie das im Gehirn irgendwie so adaptiert wird und innerhalb von kürzester Zeit nimmst du das als normal wahr. Und klar, heutzutage
Ist dann gar so, nicht, wenn man wieder downgradet.
Ja, genau. Also selbst, klar, man kann jetzt argumentieren, das braucht kein Mensch und warum willst du so schnell fahren? Damals war ich irgendwie so 19, 20, da war das sicherlich angesagt, so unvernünftig zu sein. Würde ich heute nicht mehr empfehlen, aber war halt so. Heutzutage ist es einfach mit dem Auto einfach nur sehr schön zu wissen, dass das geht. Ich krieg sowieso von der Seite auf den Deckel, wenn ich es mache, aber ist halt angenehm zu wissen, dass du auf so einer Beschleunigungsspur einfach dir die Lücke aussuchst, in die du rein willst und dann, dann zoomst du dich da rein. Du weißt, das klappt immer. Das ist irgendwie, die anderen Autos können da auch nichts gegen machen. Ich nehme diese Lücke jetzt, ob ihr wollt oder nicht. Das ist einfach sehr angenehm.
Ja, das stimmt.
Ja, sehr schön. Also so geht's mit dem Auto unterwegs. Ich denke, wir werden nächste Woche dann die Geschichte hören, wie viele Wochen dein Auto in der Reparatur sein wird und mit was du zwischenzeitlich rumfahren darfst. Vielleicht mit einem Up oder so. Ist ein schönes Auto, kann ich ja sagen.
Das werde ich sehen, ja. Ich plane nächste Woche eine kleine Fahrt mit der Familie. Also ich hätte nächste Woche gerne ein
Wäre
Auto,
ganz gut, wenn es gehen würde.
Dass ich in die zwei großen Kindersitze reinkriege. Also nächste Woche mit einem Up, mit der ganzen Family und Gepäck.
Das geht. Braucht man Christoph, der kriegt da alles rein.
Ja, aber ich habe ja jetzt
eigentlich Dachgepäckträger oben drauf schnallen. Panzertape hält der auch.
Not sure about this. Was ich mich gefragt habe, ist, Christoph, du hast doch auch so, kannst du deine Standklimatisierung, also deine Klimaanlage weiterlaufen lassen, wenn du stehst, wenn du aussteigst und abschließt? In deinem Elektroauto müsstest du eigentlich gehen, oder? Du kannst auch vorklimatisieren über die App, oder?
Ich bin mir nicht sicher, ob das geht, wenn er nicht am Strom hängt. Aber das habe ich noch nie probiert. Keine Ahnung, müsste eigentlich gehen. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht geht Vorklimatisierung nur, wenn er am Strom hängt. Da bin ich nicht sicher.
Okay. Ich finde das nämlich total angenehm im Moment, so wenn ich irgendwie aussteige und das Kind sitzt noch drin und ich gehe irgendwie, keine Ahnung, zur Packstation einfach nur raus oder so und frickel da irgendwie 3 Pakete raus und 5 Pakete rein oder was man ja halt so macht.
Und das Auto
dann sitzt sie da irgendwie ein paar Minuten drin, Auto bleibt warm, Lüftung läuft weiter. Und da habe ich mich jetzt mal gefragt, es heißt ja immer so die Empfehlung, wenn man irgendwo ein Kind oder einen Hund sieht, der irgendwie in einem Auto im Hochsommer eingesperrt ist, man möge sofort die Scheibe einschlagen und dieses arme Lebewesen da retten. Ich glaube, ich muss mich zusammenreißen, im Sommer nicht irgendwann mal mein Kind im Auto sitzen zu lassen, Klimaanlage schön auf 21 Grad, weiterlaufen lassen, aussteigen, in den Bäcker gehen, irgendwas holen, komme ich raus, mein Auto zusammengeschlagen von irgendeinem übermütigen Wahnsinnigen, der sich nicht von der Verbrennerdenke lösen kann.
Ja gut, man will aber, das will man ja auch nicht riskieren, oder? Dass dann irgendwie die Software sich verschluckt und das Auto dann doch 65 Grad hat. Also,
genau.
Ja, das stimmt.
21? Oh ja, 121 ist auch schön, dann kochen wir doch mal.
Okay, genau. Zugegeben, das ist vielleicht ein Problem. Aber ich denke, bis dahin.
Wer weiß, was VW gerade auf dein Auto drauf patcht, das weißt du ja nicht. Ach
so, meinst
du? Ja, so, okay, neue Klimaanlage drauf gemacht. Einmal ganz hoch, ganz runter und dann gucken wir, wie es weitergeht. Und dann
genau, wir haben die neuen Scherze in die Klimaanlage eingebaut.
ja.
So zum Wachwerden. So, wenn du irgendwie nachts zu lang fährst, wird es plötzlich ganz heiß und dann ganz kalt. Dann bist du wieder wach. Ja. Und sowas machen die dann eben auch, wenn du beim Bäcker bist und deine Kinder drin. Und,
Der hat eine Müdigkeitserkennung. Das kann er also direkt kombinieren. Wenn er merkt, dass ich müde bin.
Scheibenwischer an oder irgendwas. Ja.
Wenn er merkt, dass die Kinder einschlafen, macht er das Auto auf 50 Grad.
Hupte.
Jetzt neu per Software-Update sind die Waschdüsen innen für den Fahrer, um ihn wieder aufzuhören.
Auch gut, ja.
Gefüllt mit Kaffee, damit man wach wird. Nee, der Motor wird ja nicht so warm. Das ist ein bisschen schade eigentlich. Jetzt könnte man das nutzen zum Kaffee kochen.
Cold Brew.
Nice. Ja. Nee, also wir werden sehen. Ich werde berichten, was da passiert.
Sehr gut.
Ich habe aber schon gehört, dass die Sprachsteuerung, der hat ja auch so ein, du kannst ja mit dem Ding reden. Und die ist im Moment in einem Zustand, wo man das nicht vorführen möchte. Es ist also grotesk. Es versteht einen
ich
nicht und macht nur
Unfug. Noch nicht einmal probiert. Ich glaube, das geht bei meinem Auto auch, aber ich habe es noch nie gemacht.
Ja, also bei mir, ich habe es probiert. Es ist ein Witz, ein schlechter.
Wie sprichst du das Auto dann an? Hallo Auto oder?
Nee, tatsächlich ist es ja ein ID und insofern musst du Hallo ID sagen. Ich habe probiert, Hey ID zu sagen, das geht nicht. Weil ich war so von Hey Dingens hier. Ne? Ich will es jetzt nicht sagen, sonst
Hey Bixby. Genau.
Hey, Bixby-Dings mit S vorne. Und dann habe ich Hey-ID gesagt und dann hat es nicht reagiert. Und dann habe ich irgendwann mal Hallo-ID gesagt und dann macht es das tatsächlich auch. Und dann passiert aber meistens, erscheint dann so ein Kringel und kringelt eine Ewigkeit vor sich hin und dann sagt, ich soll nochmal versuchen. Ich glaube, 2-3 Mal habe ich sowas geschafft wie Hallo-ID, bring mich nach Hause oder so. Dann fährt er zu dem zu Hause gespeicherten zu diesem Navi-Team.
Ja, aber hast du nicht CarPlay drin? Das heißt, du könntest auch Hey Siri sagen?
Ja, das stimmt natürlich. Aber
also ich hatte auf Arbeit mal für, ich glaube, so ein halbes Jahr ein Volvo. Und der hatte das auch. Und da hat man einfach so einen Knopf auf dem Lenkrad gedrückt. Und dann konnte man sprechen. Das hat aber dann auch gar nicht funktioniert. Also hat funktioniert, aber ich habe dann immer versucht, ihm zu sagen, wo ich hinfahren will. Und der hat dann immer völligen Blödsinn irgendwo in Ostdeutschland rausgesucht. Und ich habe ihn dann cholerisch angebrüllt. Nein, nach Oberon, du verficktes Arschloch! Und manchmal hat es sogar geklappt.
Ja. Ich wollte,
gut, für die Nerven war es nicht.
Ich wollte, letztes Wochenende wollte ich in die Lindeleystraße nach Frankfurt. Ist am Osthafen. Parallelstraße von der Hanauer. Und das ist halt schon ein
Stockmarkt, oder?
Ja, genau, der ist da auch.
Ja.
Und das habe ich versucht, diesem Ding zu sagen. Das war einer meiner Tests. Und dann habe ich halt gesagt, also das schreibt sich halt Linde L-E-Y hinten.
Man weiß ja auch nicht, also, wie die das eingesprochen haben. Ob korrekte Aussprache oder irgendeine verdeutschte Aussprache.
Genau, das weiß man nicht. Und dann habe ich weiß halt gesagt, ich würde gerne nach in die Lindeley-Straße 7 nach Frankfurt. Und dann hat das Ding irgendwas vorgeschlagen in Böhringen oder so. Das kann man, es war komplett absurd. Nicht mal die Stadt stimmte. Nee. Und das hieß dann irgendwie am Lindenbaum oder sowas. Ja. Und dann
kann ich ausrasten.
Du stehst da halb so, du rollst mit 30 km/h. In diesem Auto ist eine himmlische Ruhe. Also Störgeräusche gibt es nicht in einem Elektroauto. Nee, genau. Meine
ja, Tochter gut, das ist bei mir anders. Bei mir klappert immer was beim Geschäftsauto, gell? Aber ja.
Ja, nee, also bei mir wirklich nicht. Und selbst die Tochter hinten hat nicht dazwischen gequatscht, war total ruhig. Und ich spreche da rein und sie hat dann immer abgewartet hinten, bis diese Frau irgendwas völlig Absurdes geantwortet hat, ich so einen kurzen Wutanfall hatte und dann meine Tochter immer, warum redest du mit der? Was sagt
die? Gerade eh nicht.
Genau, und dann denkst du so, also Road Rage induced by Sprachbedienung. Und am Ende, es bringt nichts, es ist einfach...
Auch schön ist, wenn er gar nicht sagt, dass er es nicht verstanden hat, sondern wenn er einfach annimmt. Ja, okay, ist klar. Und welche Hausnummer? Und dann siehst du auf dem Display irgendwie Postleitzahl 24 irgendwas. Nein! Nicht da, du Depp! Oh. Nee, war nicht gut für die Nerven. Ich bin froh, dass ich das nicht mehr habe.
Ja, ist schon... Ich glaube, ich kann das bei meinem Auto auch irgendwie anschalten, dass ich ihm sage, hey, ich möchte jetzt was von dir, aber ich glaube, der leitet es zum Glück nur aufs Handy um. Aber bis das Auto gemerkt hat, dass ich mit ihm reden möchte, dann mein Handy angefunkt hat, gesagt hat, hier, übrigens, der möchte mit dir reden. Dann das Handy reagiert hat, so, oh ja, der möchte mit mir reden. Da bin ich halt schon da. Also das ist echt nervig.
Auf meiner letzten Urlaubsfahrt, vorletzte, es war, als wir das erste Mal mit dem großen Citroën gefahren sind, da nach Südtirol, da hat mir das Auto, da konnte ich irgendwie mein Handy damit irgendwie connecten und da hat mir das Auto dann immer die WhatsApp-Nachrichten vorgelesen, was ziemlich albern war, weil ich die unsere Cocktail-Nerd-Gruppe nicht stumm geschaltet hatte und halt
die Verräter sich
dauernd Cocktail-Nerd-Blödsinn anhören musste. Und zum Teil kann man dann aber auch antworten. Und das kann man dann einsprechen und da kommt auch nur Quatsch raus. Also es war, naja.
Die Sprachdiktatfunktion vom iPhone ist eigentlich ziemlich gut. Aber ich habe mein iPhone auf Englisch stehen, deshalb steht auch Apple CarPlay auf Englisch. Und dann kommen deutsche WhatsApp oder Signal oder Telegram oder whatever. Und dann liest er das mit englischer Sprachsyntheseeinstellung vor, was wirklich hilarious ist. Also, du sitzt dann drin und die Frau sitzt nebendran und dann liest irgendwie eine Nachricht von meinem Bruder vor. Und also, ich habe mittlerweile so ein Ohr dafür entwickelt und manchmal kann ich verstehen, was er mir sagen wollte. Aber meistens ist es einfach wirklich, also es ist grober Unfug, der da vorgelesen wird, wo du nicht verstehst, was es heißen soll.
Sehr gut.
Ja. Aber ich habe schon gelesen, der ID3 lernt mit dem Update keinen neuen Witz dazu. Du kannst ihn irgendwie fragen, ob er dir einen Witz erzählt und er kann irgendwie einen schlechten Witz mit irgendeinem Parkplätzchen, also die Pointe ist irgendwie ein Parkplätzchen, irgendwas mit Keksen oder so. Und
ist jetzt schon nicht lustig.
Ja, ist jetzt, ich habe ihn auch nicht auf der Pfanne, genau. Und er lernt durch das Update keinen neuen, das ist ein bisschen traurig.
Kannst du den nicht mal aufnehmen und dann hier einspielen oder ist der Urheber?
Wird dann das nächste schützt. Update, da lernt er nur Witze. Muss den einen Tag hinbringen.
Muss er eine Woche einschicken, aber dann kann er 4 Witze.
10 Stunden Update, aber er kann Witze. Dann.
Komm, jetzt gebt doch mal zu, wer von euch hat schon mal Siri oder Bixby oder so 10-mal hintereinander nach Witzen gefragt und hat immer wieder andere schlechte Dinger rausgebracht.
Ja, das auf, wie heißt das, Corona? Nee, Cojones? Nee, wie heißt denn das bei,
Cojones,
bei, genau. Bei Windows? Wie heißt denn
das? Cortana.
Cortana, genau.
Klingt und fast wie Corona, finde ich.
Da war das doch, wenn man das Betriebssystem installiert hat, das immer genervt hat, so, hier, Cortana kann dir auch Witze erzählen, Cortana kann die Witze erzählen, frag doch mal nach einem Witz. Dann sagt er, ja, okay, Cortana, erzähl mir einen Witz. Und dann hat er wirklich so, hier mit dem Pferd, mach doch nicht so ein langes Gesichtswitz erzählt. Oh Gott. wirklich.
Das ist mein Lieblingswitz, wenn ich einen Witz erzählen muss. Erzähl mal einen Witz. Aber mein Gesicht.
Ja, der Lütz mag den auch.
Ich finde ihn super, das ist genau mein Niveau.
Ich habe übrigens einen neuen Chess-Musiker-Witz. Soll ich den erzählen?
Schon wieder?
Ja.
Jede Woche.
Also,
wir müssen Kapitelmarke einführen. Christophs Jazz-Musiker-Witz.
Was sagt ein Rock-Gitarrist zu einem Jazz-Gitarrist? Ja. Zum Bahnhof, bitte.
Ja.
So, jede Woche jetzt ein Jazz-Musiker-Witz. Ja.
Okay. Da fällt mir ein, hast du das Video geguckt, was ich dir neulich geschickt habe mit dem Jazz-Musiker?
Ich muss gestehen, ich habe es noch nicht geschaut, nee.
Heute habe ich es fertig geguckt. Ich hatte es irgendwie so mir so aufgehoben, weil es so besonders ist. Und,
aber gut, dass du es nochmal sagst, ja. Ich habe es vergessen wieder. Ich werde es schauen.
Ja.
Und werde dann neue Jazz-Musiker-Witze erzählen.
Vermutlich.
Wie er sich ausdenkt, während er das Video guckt. Durch die
Inspiration. Ja, nee, auf jeden Fall, was ich zu Cortana sagen wollte, dass die Witze waren doch auch sehr eingeschränkt. Also der hat irgendwie so drei Witze drauf, die alle so auf dem Niveau sind und dann kam schon wieder der erste. Also es war enttäuschend.
Hm. Wir lassen in Live-Test jetzt hier.
Cortana nicht in deinem Auto installiert ist.
Ja. Also jetzt hier Siri, warte. Tell me a joke.
Where do armies go? In your sleeves.
Was? Where do what go?
Where do armies go? In your sleeves. Also.
Verstehe ich nicht.
Ja. Irgendein Wortwitz auf
Arm und Sleeve. Wortscherz mit Arm und Sleeve und armies, ja.
Ach so. Okay.
Okay, lassen wir es. Das wird nicht besser.
Ja, komm, noch ein Witz. Mach's nochmal. Vielleicht ist
das einen nochmal.
Ja.
Tell me a joke.
What's brown, hairy, and wears sunglasses? A coconut on vacation.
Oje, oje. Okay, ist ähnlich gut wie die von Cortana.
Kannst du jetzt dein Handy auch einen Witz erzählen lassen, Christoph, oder geht es jetzt gerade nicht spontan?
Nee, ich weiß immer nicht, wie man Bixby anschaltet. Ich glaube, es ist nicht angeschaltet.
Ich hätte jetzt gedacht, du sagst sowas wie, wenn ich Bixby anschalte, weiß ich nicht mehr, wie er wieder weggeht und dann übernimmt er mein Handy oder sowas.
Nee, Moment, ich glaube doch, neulich habe ich ihn aus Versehen. Erzähl mir einen Witz.
Oh, das habe ich nicht ganz verstanden.
Der Klassiker. Das ist...
Habt ihr gehört, oder?
Ist fast besser als der Witz.
Ist aber der Klassiker bei Bixby. Versteht nie, was ich sage. Oh Mann.
Ah, ehrlich.
Vielleicht hast du ihn auf Norwegisch stehen.
Der hat doch auf Deutsch geantwortet.
Ja, das war auch. Das waren vielleicht die Untertitel.
Er hat übrigens mir als Auswahlmöglichkeit gegeben, das ist aber nur zum Lesen, was es sein könnte, was ich gesagt habe. Ich möchte ein Fahrrad im Umkreis von 500 Metern ausleihen. Wie viele Tage bis Weihnachten? Zeige meine E-Mails bei Gmail. What? Spreche ich wirklich so undeutlich?
Ja, total. Du
kannst ja mal die Übersetzung angucken, was dieser Abschnitt hier auf unserer Webseite anzeigt.
Ja, genau. Es ist aber auch wirklich, diese Dinger sind so hohlbrotig. Teilweise können sie irgendwie, was wollte ich neulich? Ich wollte irgendwie wie lange ist es noch bis da und dahin oder so, bis zu irgendeinem bestimmten Tag? Das hat er mir ausgerechnet. Und dann hatte ich eine zweite Anfrage, die quasi auf Basis dieser Zahl irgendwas macht und habe ihn gefragt, irgendwie er soll, jetzt weiß ich nicht mehr, ich weiß es echt nicht mehr, irgendwas, wo man wusste, die erste Frage konnte er beantworten. Er versteht also diese Art von Problemfeld. Und da habe ich eine zweite Frage gestellt, die war unabhängig von der ersten. Ich wollte nicht auf Kontext, dass er irgendwie sich merkt, was meine erste Frage war. Ich habe die zweite Frage vollständig formuliert und habe irgendwie gesagt, mach irgendwas mit dieser Zahl. Und da hat er nichts mehr verstanden und so. Also es ist, die Grenzen, wo das aufhört, die sind so an so eigenartigen Stellen, dass es im Grunde unbenutzbar ist.
Auch so leichte Sachen wie, schalt bitte in 10 Minuten das Licht aus, mach in einer Viertelstunde die Kaffeemaschine an, mach bitte einen Timer, wenn die Kaffeemaschine an ist, setz einen 20-Minuten-Timer. Kann er alles nicht.
So. Genau.
Kann er manchmal.
Genau. Aber heute habe ich gesagt, er soll einen Countdown setzen, der um 19 Uhr endet. Weil ich wusste, dass um 19 Uhr ist, was will ich jetzt nicht ausplaudern, ist egal, um 19 Uhr ist was passiert und ich wollte quasi immer wissen, wie lange es noch bis 19 Uhr ist. Und da hilft es mir halt nicht, wenn ich einen Alarm auf 19 Uhr stelle. Wenn da 19 Uhr ran ist, merke ich das dann schon. Ich wollte einen Timer, der runterläuft, weil der Hintergrund ist natürlich dann auch der, dass ich, wenn ich auf der Apple Watch das Siri Watch Face habe, da sehe ich einen Timer immer sofort, wenn ich auf die Uhr gucke, sehe ich unten in der Ecke den aktuellen Timer laufen. Das heißt, ich kann immer mit so einem Blick auf meine Armbanduhr sofort sehen, wo dieser Timer steht. Und ich wollte, dass der um 19 Uhr klingelt. Dann habe ich gesagt, stell mir einen Timer, der um 19 Uhr klingelt. Dann sagt sie, ich habe deinen Alarm auf 19 Uhr gestellt. Und ich sage, das war nicht das, was ich wollte, du dumme Nuss. Und dann löscht sie diesen Alarm wieder und dann fragst du sie, wie lange ist es noch bis 19 Uhr? Das sind 84 Minuten. Stell mir einen Timer von 84 Minuten. Macht sie das. Dann denkst du, warum ist das so schwierig, das in einem Satz zu, ich meine, sie kann offensichtlich ausrechnen, wie lange das bis dahin ist und sie kann Timer stellen, aber sie kann nicht
bei. Ja, aber kann sie es dann auch so, dass es wirklich genau in der Sekunde endet? Das ist ja schon gar nicht mehr so trivial, gell?
Ja,
also verstanden hat sie es dann am Ende immer noch nicht, gell? Also...
Naja, es war mir genau genug dann in dem Augenblick, aber ja.
Aber eigentlich wäre es ja auch schön, wenn sie wirklich einen genauen Timer da hinsetzen könnte, gell? Also einen Countdown. Aber das hat halt derjenige, der das die Möglichkeiten programmiert hat, hat das halt nicht mit eingegeben und dann kann die das nicht verstehen. Weil es halt eigentlich dann doch keine künstliche Intelligenz ist, sondern eben, ja, keine Intelligenz.
Genau, aber deterministisch. Du musst halt einfach vorher programmiert haben.
Genau. Und wenn der halt nicht dran gedacht hat, dann...
Aber ich glaube nicht mal, dass das so gemacht ist. Ich glaube tatsächlich, dass da eine KI, also dass da ein neuronales Netz dahinter hängt, was das irgendwie gelernt hat. Und genau deshalb gibt es ja auch keine Anleitung, die dir irgendwie sagt, das sind die Phrasen, die du benutzen musst, sondern das heißt dann ja halt natürlich formuliert, sprich halt einfach mit ihm. Aber am Ende ist es dann halt doch so, dass es irgendwie ein gewisses Set ist. Auch bei Apple immer wieder eine Sache, über die ich mich immer wieder aufrege. Du pflegst deine Kalender und gibst bei einem Kalender Eintrag in dieses Feld Ort eine Adresse mit ein. Und dann hast du da eine Adresse drin, die auch, die das iPhone versteht. Das merkst du daran, dass du deine Apple-Kalender-App aufmachen kannst und wenn du in diesen Kalendereintrag, also dein Meeting oder dein Zahnarzttermin oder was auch immer, klickst den Zahnarzttermin an und er zeigt dir eine kleine Karte mit einem Pin genau da, wo dein Zahnarzt ist. Also er hat diese Adresse verstanden und er hat sie in eine Geoposition übersetzt und es stimmt auch. Und dann weiß er auch genau, du kannst auch Travel Time eingeben und er rechnet dir das selbst aus. Er weiß also genau, man braucht mit dem Auto von da, wo du vorher bist, von zu Hause zu diesem Zahnarzt 36 Minuten mit dem Auto. Und dann steigst du ins Auto und sagst ihm, take me to my next appointment. Und dann sagt er, where should I take you? Und dann sagst du, to my next appointment. Your next appointment is Zahnarzt.
Ja, genau.
Take me there. Take you where? Und du denkst dir so, Alter, du hast eine verdammte Geoposition in diesem verdammten Dataset, was du gerade aufgerufen und mir den Titel oben vorgelesen hast und du findest zwei Zeilen tiefer diese verdammte Geoposition nicht. Und du hast auch take you where? Er hat es verstanden, dass ich irgendwo hin will.
Ja, aber die Verknüpfung hat er nicht kapiert. Er hat es nicht kapiert, dass das, ja.
Ja. Er hat die Frage verstanden, dass ich wohin will. Er versteht die Frage nach dem Next Appointment, aber er kapiert nicht, dass ein Appointment auch eine Geoposition enthalten kann und dass das vielleicht irgendwie zusammenpasst. Und das ist seit iOS 9 oder so ist das so. Oder da habe ich das, glaube ich, zum ersten Mal probiert. Jetzt sind wir bei 14. Es geht immer noch nicht. Ich habe es auch schon als Bug Report reingesendet vor 2 Jahren oder so. Den haben sie natürlich irgendwie als, keine Ahnung, abgelaufen, zugemacht, nicht mehr beachtet. Dein intelligenter Assistent, Siri, macht alles für dich. Wie deine persönliche, total, ja. Kriegst einen Anfall.
Ja, okay. So, war das jetzt dreiviertel Stunde rausplaudern?
Unbedingt.
So ungefähr, gell? Ja,
mindestens.
Wir haben mit Autos angefangen und wir enden mit digitalen Assistenten. Das ist ja sehr schön. Dann können wir vielleicht am Anfang, zum blablabla. Reden wir zum Abschluss noch kurz darüber, was wir nächste Woche schauen, falls es euch interessiert.
Ich bin so gespannt.
Ich hoffe,
es wird mal gut.
Und unser Hörer Bullein ist schuld und der weiß sogar schon, was wir besprechen. Der hat nämlich vor drei, vier Wochen den Film geschaut und bei sich im Blog besprochen und ich habe ihn da irgendwie durch Zufall gesehen und dachte mir so, das ist ein Film, der könnte mir gefallen. Und deswegen schauen wir The Map of Tiny Perfect Things, 16 Stunden Ewigkeit auf Amazon
Prime. Das dauert nicht.
16 Stunden.
Oh Gott. Ich such keinen so langen Film. Der ist 1 Stunde 39. Das ist so das Härteste, was ich gucken möchte.
Und wo gibt's den?
Amazon Prime ist ein Zeitschleifenfilm, wenn ich das richtig gesehen habe.
Was heißt denn das? Also,
das heißt, dass du Amazon Prime gucken musst,
Genre.
Da findest du den Film.
Das Genre, genau, Genre, Zeitschleifen, Teenie, ja.
The Map of Tiny Perfect Things, okay.
Genau, und am Anfang von unserer Sendung habe ich ihm schon auf seinen Blog geschrieben, so, der wird heute, werde ich heute empfehlen. Das heißt, der wusste schon quasi Bescheid, bevor ihr Bescheid wusstet.
Als Kommentar schön. Öffentlich auf die Webseite, das heißt, wir hätten es finden können, wenn wir wussten, wo wir gucken müssen.
Ja, du hättest es.
Das wäre so lustig gewesen, wenn das so einer von uns zufällig gefunden hätte und hätte es vorher gewusst.
Das habe ich doch. Ja.
Ja, ja. Sehr gut. Okay. Zwei Teenager stecken in einer Zeitschleife fest, er will heraus, sie nicht.
Ja. Aber das heißt, die wissen, dass sie in der Zeitschleife feststecken?
Ja.
Ja.
Ja, okay.
Die sind beide Bill Murray.
Genau. Stop doppel Bill Murray.
Und okay. Versteht ihr das mit diesen Sternen? Also er hat jetzt, achso, das eine ist wahrscheinlich Letterboxd. Ah ja, jetzt ich bin neuerdings bei Letterboxd, deswegen verstehe ich das jetzt neuerdings. Er hat nämlich 4,5 von 5 Sternen. Das ist wahrscheinlich Letterboxd. Und er hat IMDb 6,8. Was ja sehr unterschiedlich
ist. 4,5 von 5 ist nicht Letterboxd, das ist Amazon. Wenn du nach unten scrollst, siehst du die Bewertung.
Ach so.
Das sind die Amazon eigenen Bewertungen.
Okay, und die haben nur zufällig die gleiche Dings wie Letterboxd.
Wieso 4,5 Sterne? Sternen
und auch 5 Sterne. Okay, ja.
Also, bei Letterboxd kann man aber noch das Herz vergeben, oder?
Stimmt, ja, kann man noch
das. Das finde ich, ja, aber nicht so natürlich clever bei Letterboxd, dass man da noch.
Ist aber genauso schwer verständlich, warum hat es jetzt hier bei Amazon 4,5 von 5 und bei IMDb nur 6,8? Also schon sehr unterschiedlich bewertet, aber gut. Ja, mit Letterboxd, ich weiß nicht, bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich damit warm werde. Ich weiß nicht so recht, was es mir bringt. Also vielleicht, wenn ich Geld bezahlen würde, würde es mir mehr bringen, aber dann auch nur Masturbation, oder? Also das ist halt nur Statistik, oder? Also bringt es irgendwas? Also schlägt mir das dann irgendwas vor, was ich mag zum Beispiel? Oder ist dieser soziale Effekt, ist der irgendwie interessanter? Oder muss man Bewertungen schreiben, damit es interessant wird? Oder ich weiß nicht, so ganz verstehe ich es noch nicht, was es bringen soll. Ich habe jetzt so Filme bewertet, ich weiß nicht wie viele, vielleicht 100 oder so. Vielleicht auch noch nicht so viele. Aber was bringt mir das?
I don't know. Wahrscheinlich
muss der Daniel erklären.
Du müsstest beim nächsten Mal, wenn wir den Daniel einladen, musst du den wieder befragen.
Genau, fragst du den. Ich glaube, es ist halt so für persönliches Tracking, damit du irgendwas hast, wo du so aufzeichnest, was du so geguckt hast und wie du es fandest, damit du da irgendwie Referenz drauf nehmen kannst später. Ich persönlich mache das mit IMDb aber auch nur sehr, sehr unregelmäßig.
Zur Bewertung eingeben, meinst du?
Ja, ja, genau.
Das mache ich normalerweise schon bei IMDb, aber.
Ich meine auch so mit Account, dass du es später nach. Hast du einen bei IMDb? Ja, schon, oder?
Ja, klar, sonst kann ich keine Bewertung eingeben. Ja,
ja, ach, so kann man gar nicht, wenn man es nicht hat, okay. Genau, dann ja, dass man da so irgendwie selber so für sich quasi eine ich bereue das ein bisschen, dass wir das beim Sneakpot nicht gemacht haben, irgendwie
ja.
Die Bewertung, die wir vergeben haben, irgendwo maschinenlesbar zu erfassen.
Ja, der Daniel hat es in der Folge, die ich letzte Woche mit ihm aufgenommen habe, die noch nicht online ist, bemängelt. Der hat nämlich so ein neues Spiel, und zwar Filme, die man selbst sehr gut fand, und da hat er als Datenbasis eben normalerweise Letterboxd Accounts, aber den hatte ich eben dort in dem Dings noch nicht. Deswegen hat er bei uns die Seite durchforstet nach Filmen, die ich besonders gut bewertet habe, und davon dann besonders schlechte Rezensionen aus dem Internet vorgelesen, und dann muss ich es eben erkennen, ja. Also von,
das ist eine lustige Leuten, Idee. Ich freue mich schon morgen auf die Aufnahme.
Und da hat er auch angemerkt, dass es bei uns viel besser wäre, wenn wir da eine ordentliche Datenbank hätten oder sowas, wo da drin stehen würde, wenigstens die Hauptfilme, wie viele Punkte wir denen gegeben haben, aber selbst das haben wir ja nicht gemacht. Stimmt,
ich muss
haben wir nicht.
Irgendwann mal einen ganz gemeinen, großen Regex auf die Datenbank loslassen und diese Daten erzeugen. Das kann so schwer nicht sein.
Echt?
Wenn ich mal Zeit habe, kümmere ich mich drum.
Okay.
Nein, es ist nur ein bisschen Fleißarbeit, das Programm dafür zu schreiben. Das kriegt man da schon rausgescrapt, das geht schon.
Echt? Okay.
Er hat auch immer dasselbe Format. Das ist doch ganz angenehm. steht auch immer an derselben Stelle, auf dieselbe Art und Weise formatiert.
Das stimmt natürlich, ja.
Ja, das ist nicht so schwer. Aber wie es immer so ist mit Dingen, die man machen muss, man muss sie dann halt einfach irgendwann mal machen und man kommt halt nicht dazu. Aber ja, das ja, ginge schon.
Gibt noch andere Dinge, die wir auch noch vorhaben, ja, klar. Ja. Naja, nee, also jetzt, wie gesagt, ich so ganz verstehe ich es noch nicht, dieses Letterboxd, aber mal gucken. Ich muss mir das nochmal erklären lassen von Daniel.
Es wird ein weiteres Passwort in deinem Passwortmanager sein, das dafür immer verschimmelt.
Ich habe keinen Passwortmanager.
Ach du arme Wurst, wie kann man denn so
ich
leben?
Ich habe einen DIN A4 Zettel.
Auch gut.
Einen.
Nee, what? Zwei tatsächlich. Ja, und die Unterlage von meinem Computer, so Sachen notiert werden und dann wieder vergessen. Also ich benutze da auch häufig Passwort-Vergessen-Routinen. Also ich weiß von sehr vielen Dingen, wo man sich anmelden kann, wie gut die Passwort-Vergessen-Routine ist, weil ich die meisten schon benutzt habe.
Ich habe gerade kurz geguckt, in meinem OnePassword sind 503 Logins. 599 Items insgesamt.
Boah, nee, so viel habe ich aber nicht. Das ist ja irre.
Ja, sammelt sich an. Aber so ist es. Gut, ja, jetzt sind es nicht nur 45.
Aber man loggt sich doch mit verschiedenen Geräten eventuell ein. Was machst du denn, wenn du irgendwo an irgendeinem anderen Computer bist und dich da einloggen willst? Dann geht es doch nicht, oder?
Nee, ich habe mein Handy, habe ich eigentlich immer in der Hosentasche. Das ist schon mal Schritt 1. Schritt 2, OnePassword kann ich auf mehreren Rechnern installiert haben.
Aber wenn du dich jetzt nicht mit dem Handy einloggen willst, sondern wenn du zum Beispiel den neuen Artikel für den Sneakpot anlegen willst, dann willst du dich ja nicht mit dem Handy einloggen. Dann willst du dich vielleicht mit dem Computer einloggen und du willst es vielleicht gerade auf Arbeit machen, weil wenig zu tun ist. Dann willst du dich mit deinem Arbeitcomputer da einloggen und da hast du dann dein Passwort raus. Nicht drauf.
Ich glaube, er ist nicht mehr da. Aber der Trick ist, doch, er ist noch da.
Doch, ich bin auch da.
Also der Bob könnte reden. Jetzt ist er ganz raus. Aber er hat uns halt nicht mehr gehört. Das war das Problem.
Also, okay.
Ja. Bob, du kannst mir jetzt erklären, wie du das löst, wenn du mit deinem Handy vor dem Arbeitsrechner sitzt und dort in den Arbeitsrechner das Passwort eingeben musst.
Dann mache ich auf meinem Handy OnePassword auf. Gebe in die Suchfunktion kurz den Titel der Webseite ein. Irgendwie so 3-4 Buchstaben reichen, dann findet er das. Mhm. Dann klicke ich auf das Passwortfeld und sage Show in Large Type. Und dann macht das Ding so ein wirklich sehr große Schrift-Overlay auf den ganzen Bildschirm, wo das Passwort steht. Mhm. Und das macht OnePassword auch wirklich sehr fantastisch, weil es hat eine Schriftart, bei der Zahlen und Buchstaben sehr gut zu unterscheiden sind, weil sie A, anders gefärbt sind und B, auch eine 0 von einem O zu unterscheiden ist und so. Und dann erscheint das Passwort so groß, wie es eben geht. Also er passt die Schriftart auch dynamisch an auf die Bildschirmgröße, sodass das immer so maximal gut ausgenutzt ist und dann tippe ich das Passwort einfach schnell ab. Und wenn ich weiß, dass ich das da öfter brauche, dann speichere ich so ein Passwort durchaus auch mal in den Browser dieses Rechners, wenn es dann ein Rechner ist, der mir exklusiv unterstellt ist, sodass ich also das Vertrauen habe, dass das okay ist, dass ich das da reinspeichere, dann mache ich das durchaus auch. Aber die letztendliche autoritative Quelle, wo das aktuelle Passwort gespeichert ist, ist immer das OnePassword. Sodass ich weiß, wenn ich alles vergessen habe oder der Rechner mir abhanden kommt oder sonst was oder dieser Browser alle Passwörter vergisst oder ich den neu installieren muss oder irgendwas, dieses OnePassword mit seinem Cloud-Sync hinten dran, falls auch dieses Handy mal irgendwann ins Klo fällt, das ist die letztendliche Quelle, wo die Passwörter drin sind.
Und ich bin jetzt gerade du hast ja ein anderes Betriebssystem als ich. Schreibt sich das 1 Passwort? Also, oder ist das eine andere App? Oder schreibt sich das 1 ausgeschrieben?
Nee, 1 Passwort.
1 Passwort und ist von Agile Bits. Agile Bits, ist es das?
Ich glaube ja, ich muss mal gucken. Da
steht drunter In-App-Käufe. Was sind das für In-App-Käufe? Auf was muss ich mich da gefasst machen?
Das sind irgendwie, weiß nicht, ein paar Euro im Monat Miete, wenn du es auf mehreren Geräten nutzen willst.
Ja, mittlerweile ist das so mit Abo-Modellen und allem Scheiß. Das ist mittlerweile, ich habe noch die alte Version, die noch über Dropbox synkt. Aber ich grübel auch schon, umzusteigen auf die Abo-Version, weil schlussendlich man kann das auch in so einem Familienabo kaufen, da können das mehrere Leute auf einmal benutzen. Mhm. Und meine Frau verwendet auch 1Password. Insofern, ich glaube, ich muss da demnächst einfach mal umsteigen auf das Abo-Ding. Es ist am Ende die Software, die ich wirklich auf meinem Handy wahrscheinlich am häufigsten starte. Neben irgendwie sowas wie Signal. Am Ende lohnt sich das schon, das zu bezahlen.
Okay, dann
werde ich es einfach immer. Ich kriege immer Pickel, wenn Leute mir sagen, weißt du, so, du musst Support für die Familie machen, Schwiegermutter, Vater, Mutter, egal wer. Meine Mutter, der habe ich 1Password verpasst, die fällt raus, die darf ich dann nicht mehr nennen. Aber mein Vater, Schwiegermutter und 1000 andere Leute, bei denen du Dings Support machst, irgendwelche Freundinnen meiner Frau und so, die dann irgendwie so, Robert, kannst du mir mal hier und kurz mal gucken und so und dann, okay, dann tipp mal hier das Passwort ein. Das weiß ich nicht.
So, ja, genau.
So, dieses ständige so Passwort. Auch. Das ist, oh, da kriege ich einen Anfall bei sowas.
Ja, ich auch.
Und das Erste, egal, was ich dann immer machen möchte, ist, du nimmst jetzt erstmal, du besorgst dir einen Passwortmanager, such dir einen aus und verwende den ab sofort. Gut, machen sie da natürlich nicht, weil es ist ja auch nicht an mir, das zu entscheiden, aber am liebsten würde ich sie immer alle dahin prügeln.
Also ich würde mir das mal anschauen. Vielleicht bin ich ja da jetzt angelangt in diesem Jahrtausend.
Es ist halt einfach
es ist schon praktisch.
Einfach gut zu wissen, dass es da eine Datenbank gibt und dann verwendest du auch, dann fängst du auch an, richtig gute Passwörter zu verwenden. Da können die auch.
Ja, wenn sich das nämlich so schön integriert, das ist nämlich der Vorteil bei sowas wie 1Password, wenn sich das wirklich integriert und du sagst, ich muss mir jetzt hier einen neuen Account anlegen und mir ist es egal, wie das Passwort ist, weil 1Password speichert das ja für mich und dann gibt er da irgendeinen komplexen Term ein, das kann ja wurscht sein und dann ist er da gespeichert und dann, ja okay, mach das, lass mich in Ruhe und gut ist.
Genau, 32-stellig mit 3 Sonderzeichen und allem Scheiß. Who cares? Ja, von mir aus. Bitte.
Ja, ist schon überzeugend, keine Frage. Ich weiß, dass ich da sehr rückständig bin. Aber man ist halt so träge und ja.
Ja, aber das verlieren so viele Accounts auf vielen Webseiten, verlieren dann halt völlig ihren Schrecken. Dass ich jetzt da 503 Accounts offensichtlich in meinem 1Password habe, hat mich jetzt eben auch erstaunt, weil die
Hast bei irgendjemanden irgendwas mal gekauft und, oder?
Ja, alles, genau. All diese, ja, natürlich, all diese Dinge. Jeder beliebige Online-Shop, all möglichen komischen Social Networks, whatever. Und das ist dann halt nicht so dieses, hatte ich da schon mal einen Account? Keine Ahnung, mal gucken. Dann mache ich 1Password auf und tippe irgendwie so die ersten 5 Buchstaben der URL ein. Und dann sagt das Ding, hier, du hast da einen Account. Und dann denke ich mir, oh, ich hatte da schon mal einen Account. Und dann ist es halt nicht so dieses, weiß ich das Passwort nicht mehr, sondern klar, dann logge ich mich da ein. Und dann sagt das Ding, hey, welcome back, you haven't been here for 6 years. Und hier sind übrigens unsere neuen Terms of Service. Und dann ist der alte Account wieder da. Ich muss nicht noch einen machen oder mich durch irgendwelche Passwort-Recovery-Strapazen durchwählen. Sondern das ist halt dann einfach wieder da.
Ja, ich bin überzeugt. Ich werde mich bessern. Ich werde das installieren.
Sehr gut.
Mal gucken.
Und mit diesem Ausblick auf die nächste Woche beenden wir diese Sendung jetzt, glaube ich. Nachdem wir 45 Minuten Auto hatten, haben wir jetzt wie viele Minuten rausplaudern?
Nur 10 oder so. Das,
was? Nein, das noch. Sind mehr.
Ja, in Summe noch. Meinst du? Ja.
Ach so.
Ja.
Naja, das ist
schon sehr viel. Aber es kam ja zwischendurch die Kapitelmarke, was schauen wir nächste Woche und als das zu Ende gehen drohte, drückte ich schnell auf die Kapitelmarke und die ist genau bei 2 Stunden oder ziemlich genau bei 2 Stunden.
Sehr gut. Ja, wir haben uns jetzt so auf 2 Stunden eingependelt, gell? Das ist jetzt bei uns meistens so.
Ja, wir hatten ein paar Jahre, wo wir immer 3/4 Stunde hatten, jetzt sind wir bei 2 Stunden. Oh ja.
It happens.
Ich muss
ins Bett. Also, The Map of Tiny Perfect Things für alle Leute, die nächste Woche mit Vorwissen einsteigen wollen. 16 Stunden Ewigkeit heißt er auf Deutsch. Das schaut ihr und auf sleekpot.de kippt ihr eure Kommentare zu dieser Sendung ab. Wir danken fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.
Bis nächste Woche.
Tschüss. Tschüss.